Max hat rohen Schinken.
Ah.
Wäre für mich jetzt auch eher ein Kochschinken, aber ist eine Lotte. Ich hätte Lotte und Max verwechselt.
Ach was, habe ich ja noch nie gehört.
Und dann haben wir
eine
stramme Lotte. Dann haben wir einen strammen Moritz, das ist die Veggie-Variante mit Käse.
Ja.
Ich mache mir dann immer eine stramme Moritz-Lotte. Herzlich willkommen zu Umami Town, der Podcast, in dem wir heute auf jeden Fall mal wieder in der Mayat-Redaktion sein werden. Wir sprechen schon insgesamt das dritte Mal über Ei und Eierteile. Hallo Jule.
Hi Anke.
Eierteil war ein unnötig ekliges Wort. Also es ist die zweite Ei-Folge, ja. Und eine Eigelb-Folge.
Es ist vollkommen korrekt. Und mir fällt gerade noch ein, du kommst ja genauso wie ich vom Niederrhein, was eine Schützenfestregion ist. Kennst du den Brauch des Eierbratens?
Ich kenne den, weil es legendäre Geschichten darüber gibt in meiner Familie von Momenten, wo Eier auf dem Herd waren, aber keine Pfanne, also wo sie auf die Herdplatte geschlagen wurden und wo Eier und eine Pfanne auf dem Herd waren und sich ganz lange gewundert wurde, warum das denn wohl so lange dauert. Also Eierbraten, das macht man nach dem Schützenfest besoffen zu Hause.
Exakt.
Und das klappt mal besser, mal schlechter.
Vollkommen richtig. Ich war noch nie dabei. Ich habe immer nur davon gehört und finde eigentlich so diesen Brauch des, komm, wir gehen jetzt noch ein paar Eier braten, diesen Brauch an sich, unabhängig, also Schützenfest, absolute Katastrophe, aber einfach diesen Brauch, dass du quasi mit Freunden, mit denen du schon ganzen Abend unterwegs warst.
Eier after hour.
Und jetzt machst du noch ein bisschen after Eiern und das gefällt mir sehr schön. Von daher möchte ich unsere HörerInnen herzlich zum Eierbraten einladen. Und wir stehen jetzt einfach alle gemeinsam am Herd. Wir müssen nicht zwangsläufig stark alkoholisiert sein. Nein, wir haben einfach zusammen eine gute Zeit. Stellen die Pfanne auf, machen ein bisschen Öl, ein bisschen Butterschmalz rein und braten uns mal ein paar Eier.
Ja, weil wir tatsächlich irgendwie, ne, also wir haben in den ersten Folgen unter anderem, wir haben schon Osterbräuche besprochen. Wir haben legendär Pochierhecks getestet ne. Egg Drop Sandwiches, Egg Benedict und so haben wir alles besprochen. Wir haben auch über vegane Eierprodukte gesprochen und in wenigen Märkten gibt es so viele Küchgadgets wie in Eiermärkten, beziehungsweise wie im Eiermarkt. Das haben wir alles und dann ist man ja manchmal so, haben wir denn da noch so viel? Oh ja.
Ja, haben wir. Wirklich vollkommen problemlos. Ich glaube, wir haben auch nahezu jede Eier und auch, die Eigelb-Folge, die war auch lecker war. Die
Mayonnaise.
Das war sehr mayonnaisig und auch da lag der Fokus auf einer Carbonara,
ja,
wenn ich mich recht entsinne.
Lecker.
Wir haben, glaube ich, jede Folge quasi damit beendet, immer mit dem Satz. Machen wir in der nächsten Eierfolge. Also herzlich willkommen zur nächsten Eierfolge. Und ich habe gesehen, du hast dich einer wirklich wahnsinnig schönen Wikipedia-Liste nicht angeschlossen, sondern du hast sie gefunden.
Ey.
Sie wärmt mein Herz. Sie wirklich, also der Wikipedia-Eintrag der Woche gibt es in anderen Podcasts.
Ich hau
Wikipedia-Liste der Woche.
Ich mache euch das in die Shownotes, weil das ist richtig, richtig. Es ist einfach ein Wikipedia-Eintrag, der heißt List of Egg Dishes.
Jawohl.
Wir waren ja mal im. Irgendwann hatten wir mal über den Dumpling-Eintrag gesprochen bei Wikipedia und das ist auf einem ähnlichen Level. Da kann man sich auch wirklich klicken.
Landesküchen.
Ja.
Mal wird gescrambled, mal werden sie in Curry gehalten, mal werden
Carbonara ist natürlich auch dabei.
Küchlein da rausgebacken mit mehr Kräutern, mit weniger Kräutern. Natürlich ist eine Tortilla dabei. Also, fantastisch.
Ja,
wirklich
das
großartig.
Hat mir ganz, ganz große Freude bereitet. Aber letztlich bin ich irgendwie manchmal, man geht dann so in so eine Recherche und man denkt dann so darüber nach. Und irgendwie bin ich so beim Spiegelei. Da habe ich mich richtig festgebissen, wie das Spiegelei hoffentlich nicht an der Pfanne anklebt. Deswegen wird es ein bisschen auch die inoffizielle Spiegelei-Folge, wo ich direkt eine Frage zu habe.
Bitte.
Und zwar, wie isst denn eine Jule Floss am liebsten ihr Spiegelei?
Da muss ich echt mal ein Momentchen drüber nachdenken. Also, Sunny Side Up bedeutet ja, dass es nicht gedreht wurde.
Dass es einseitig gebraten ist.
Einseitig gebraten. Pfanne auf dem Herd.
Mhm.
Temperatur gar nicht mal so hoch.
Mhm.
Bütterchen, Butterschmalz oder ein Öl rein. Ei rein und dümpeln lassen. Wir haben keine crunchy Kruste außenrum. Das ist ehrlich gesagt nicht mein favorisiertes Ei.
Sondern dein Standardei?
Nee, ich mag tatsächlich, wenn der Herd höher ist.
Ja.
Wenn wir eine gewisse Krustenbildung haben.
Wenn das Eiweiß knuspert.
Ja.
Wenn und das wir dann Ei-
Und auch gerne an den Seiten, aber das hat dann auch immer was mit Fett zu tun,
ja.
Dass gar nicht so wenig Fett in der Pfanne mhm. ist. Das halt, also es gibt einfach Leute, die, und es ist, glaube ich, auch ganz weit verbreitet, die quasi wie bei einem Crepe mehr oder weniger mit einem Küchencrepe so ein bisschen Öl in die Beschichtung einbringen.
Was und ja dann, auch super funktioniert.
Was super funktioniert, aber das heißt, es ist zu wenig Öl für so eine richtige, knusprige, bisschen ausgefranste, so ein Rand da drin. Und wenn man zum Beispiel mal wahlweise nach Spanien oder aber, da gucke ich ja sehr, sehr gerne hin nach so Südostasien, mal ein bisschen Richtung Thailand, Richtung Vietnam, da ist mal so richtig viel Öl in der Pfanne. Man könnte fast sagen,
da werden die Eier frittiert.
Da werden die Eier so latent frittiert. Das ist so eine Mischung. Ist eher so reibekuchenmäßig.
Ja.
Und durch dieses heiße Fett findet eine richtige Knusprigkeit statt.
Also die Maillard-Redaktion.
Und das finde ich ja mal ganz lecker. Ich frittiere die Eier nicht, aber bei mir ist schon ein bisschen mehr Fett in der Pfanne. Ja. Ich mag das, also auch wirklich höhere Hitze.
Ja.
Das mag ich. Und manchmal kriegt das Ei auch tatsächlich, vor allen Dingen im Sandwich-Bereich, kriegt es auch, das einmal wird es einmal ganz schnell umgedreht.
Spannend.
Wird einmal ganz schnell umgedreht.
Mhm.
Ich habe mir auch so ein paar Fragen zum Thema Spiegelei notiert. Ich frage mich ja erstmal ganz grundsätzlich, wie sieht denn so dein optimales Spiegelei aus?
Auf jeden Fall auch eher mit hoher Hitze, mit einer Knusprigkeit und auch, wenn man dann die Pfanne so bewegt ein bisschen, um das Ei zu bewegen.
Schubbern. Das Wort ist schubbern.
Dass dann auch manchmal so ein bisschen Öl drüber plattert und
oh,
also ne, so.
Da sind wir wirklich im spanischen Bereich.
So, ich mag das, also ich mag es nicht, wenn das Eiweiß noch jiggly ist.
Auf gar keinen Fall.
Aber ich mag es schon gerne, wenn das Eigelb noch sehr jiggly, also wenn das, ich hätte gerne ein gares Eiweiß und ein flüssiges Eigelb.
Absolut. Kennst du diesen Moment? Und den finde ich wirklich, den finde ich echt ein bisschen schwierig. Deswegen gibt es bei mir vor allen Dingen im Sandwich-Bereich manchmal eben diese kleine Drehung.
Mhm.
Das, wie heißt denn das? Also nicht Sunny Side Up, sondern wie heißt denn das andere dann? Also wie heißt es denn, wenn das einmal gedreht wird? Over Easy.
Ist es so?
Ich glaube, es heißt Over Easy.
Okay.
Müsste ich aber gleich nochmal nachgucken. Kennst du das Problem? Also, das Eiweiß ist quasi, es sieht so aus, als wäre es komplett gestockt.
Ja.
Hat aber oben noch,
ja.
wenn du genau hinguckst,
glasig.
Gibt es
leichte Glasigkeit findet statt. Glasige Pfützen.
Es gibt ehrlich gesagt einen gewissen Schleim.
Ja.
Es gibt so, und dieser Schleim befindet sich ja auch manchmal auf dem Eigelb oben noch drauf. Das heißt, es fehlt so der letzte Moment der Stockung. Aber eigentlich hast du unten schon eine gute Knusprigkeit und das Eigelb kann für mich super flüssig sein. Es muss halt, also ich finde es schön, wenn das ein bisschen warm ist, aber bitte flüssig.
Ja.
Aber ich mag halt oben diesen schleimigen, glibbrigen, das mag ich leider gar nicht. Ich glaube, es hat viel mit meinem Kopf dann zu tun. Würde ich das nicht sehen, wäre es mir wahrscheinlich ein bisschen egal. Aber sobald ich das sehe, finde ich es echt ein bisschen eklig. Und genau in dem, dann mache ich manchmal noch eine kleine Drehung, um halt wirklich das muss gegart werden.
Mhm.
Aber das Eigelb, Das muss mir entgegenlaufen. Ja. Ich möchte, dass ich zum
das
Beispiel
muss auch,
das Brot.
Wenn man auf, das muss ein bisschen unpraktisch sein, wenn man es aufs Brot tut. Oder
ja,
so.
Und du musst, also deswegen im Sandwich-Bereich ist es auch sowas, was du so vorn übergebeugt, Knie durchgestreckt, vorn übergebeugt, weil du genau weißt, gleich hast du sowas von Eigelbfleck auf dem T-Shirt.
It's dripping.
Ja. Wie sind wir denn so in der Würzung?
Wir sind Salz, Pfeffer und manchmal mache ich unter das Ei oder auf das Ei weiß Sesamkörner.
Oh, auch lecker.
Und wenn man so unter das Ei Sesamkörner macht, dann ist natürlich nochmal eine Crunchiness nochmal anders da.
Ja, das habe ich bei einer meiner liebsten Content-Creatorinnen, Carolina. Wie heißt du nochmal nach?
Gellen.
Ja, ja, genau. Die macht auch, dass sie in die Pfanne weißen Sesam macht, den ein ganz kleines bisschen anröstet.
Man macht eine kleine Sesamölpfütze und dann.
Und da kommt das,
dann das Ei drauf. Das ist ganz gut. Ich finde, beim Salzen muss man halt, also da mache ich es immer so, dass ich versuche, nur das Eiweiß zu salzen, weil das ist nicht so hübsch sonst. Und ich habe auf jeden Fall auch diesen Moment, wo du gesagt hast, dann drehst du das nochmal kurz um. Ich finde das ganz schwierig. Ich mache manchmal dann kurz den Deckel drauf. Ich finde, da muss man dann, weil dann eben natürlich die Hitze auch von oben kommt, ich finde, da muss man dann aber auch aufpassen, dass dann nicht das Eigelb dann auch zu stark gart. Das ist,
auf jeden Fall.
Irgendwie ist das, ich versuche es dann eben manchmal wirklich mit diesem Öl ein bisschen drüber löffeln zu lösen, damit dann da nochmal ein bisschen Hitze drauf kommt, aber dann, man will es ja dann auch vielleicht nicht so total fettig haben, dass man dann am Ende keine Schleimpfützen auf dem Ei hat, sondern Ölpfützen, das ist ja irgendwie auch schade.
Ich glaube tatsächlich, weil das ist aber auch wieder so ein gelerntes Ding, müsste ich aber vielleicht auch einfach nochmal überprüfen. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben einen Deckel auf eine Pfanne mit einem Spiegelei gemacht. Mhm. Das ist aber tatsächlich, das Internet sagt, das ist der Hack, das macht man. Internet sagt hier, Deckeltrick schon probiert. Mit Deckel stockt das Eiweiß oben schneller. Ist ja klar, weil du eine Art
Du hast einen kleinen Dampf dann einfach.
Genau. Und
also der Dampf geht nicht aus der Pfanne raus, sondern
nicht Ober-Unterhitze, sondern Umluft. Du hast ja quasi
Der Dampf geht dann statt oben raus an den Deckel und wieder runter.
Genau quasi. Von daher ergibt total viel Sinn. Internet sagt weiterhin, man könnte auch für mehr Dampfschub, im Backjargon nennt man das, glaube ich, Beschwaden, dass du einen kurzen Löffel Wasser mit in die Pfanne gibst, Deckel drauf und dann hast du dieses Steam.
Ja, das kann man auch gut machen, wenn man Gemüse kurz vor Bissfest hat und dann mal ganz schnell das braucht.
Auf jeden Fall.
Und nicht zu Schwarzgarn
auch gerne mal mit einem, Schluck Brühe. So, und das sind irgendwie so zwei Dinge, die ich mit einem Spiegelei noch nie gemacht habe. Und ich glaube tatsächlich, das liegt daran, ich hab schon mal, ich weiß gar nicht mehr in welcher Folge, habe ich in epischer Breite, deswegen reiße ich mich jetzt zusammen, über den Eierbon in meiner Ausbildung gesprochen.
Oh ja.
Und der Eierbon, ne, das ist quasi einfach der Frühstücksposten, der Eierposten, wo die Bons reinkommen mit Omelette mit Tomaten, Croque Monsieur, you name it. Da kommt natürlich auch regelmäßig, kamen da Bons rein mit Spiegelei mit Champignons, Spiegelei mit Schinken, wie auch immer.
Das finde ich aber finde ich eine interessante Order. Also Spiegelei mit Bacon meinetwegen, aber Spiegelei mit Champignons finde ich, würde ich mir gar nicht bestellen.
Würde ich mir, glaube ich, eher bestellen als Spiegelei mit
Ich denke dann halt sofort, welches Brot ich mir daraus bauen würde und bei Spiegelei mit Bacon denke ich dann so, könnte ich mir ein Ei-Bacon-Brot bauen? Aber Spiegelei, also Omelette und Rührei und so voll, aber Spiegelei?
Ja, also ich meine, es sieht dann halt so aus, dass so ein bisschen gebratene Champignons dieses Spiel, also es waren immer zwei Spiegeleier, eine Portion waren immer zwei. Muss ich sagen, die waren relativ klein.
Ja, ich finde aber auch ein einzelnes, also wir werden ja gleich über Gerichte reden, ne? Da finde ich das okay, wenn ein Spiegelei kommt, aber ich finde, als Portion muss es schon mindestens zwei sein. Ab drei wird es ein bisschen obszön, macht aber auch sehr satt, sehr lange.
Ja. Ja, ich glaube, es kommt auch wirklich immer drauf an, weil es gibt einfach wirklich Eier von Größe S bis XL in nahezu jedem Supermarkt. Und das ist ein massiver Unterschied, ob du da jetzt zwei L-Eier liegen hast,
oder
was ganz schöne Oschis sind, oder zwei S.
Aber wir waren eigentlich am Eierbon.
Ich überlege gerade. Ah ja, genau. Und da gab es eben, mein Gott, das war richtig alte Schule, deswegen, es ist ein Lehrbetrieb. Es ist wichtig, dass da auch in einer gewissen Strenge die hohe Kunst des Spiegeleibratens gelehrt wurde.
Wurde das auf einer Plancha gemacht?
Ja.
Oder? Also das heißt auf so einer, was ist das, Stahlplatte?
Ja.
Direkt auf der Platte und ja, nicht in der Pfanne.
Genau. Genau, auf einer Platte, nicht in einer beschichteten. Ja, außer du hattest gerade, du hast den Grill dann schon gereinigt und ja, dann kommt okay, dann doch noch Tisch 52, hätte doch noch gerne. Dann hast du natürlich dir die beschichtete Pfanne geschnappt. Tatsächlich war es dann eine beschichtete Pfanne, sprechen wir gleich auch noch drüber. Aber in der Regel, du hast einfach diese Eier, auf die du hast ein bisschen Öl drauf gemacht, du hast das Ei da drauf gecrackt und dann hast du das Salz ausschließlich mhm, auf das Weiße gemacht, ja, weil wenn du das Salz auf das Eigelb machst, wird es trüb.
Ja.
Und das geht natürlich überhaupt gar nicht. Du kannst nicht in einem Fünf-Sterne-Esshaus dir ein Frühstücksei bestellen und dann kommt da ein trübes Eigelb. Also nee, das passiert schon mal nicht. Und das Zweite ist, wenn du dann genau gesehen hast, also eigentlich ist dieses Ei, eigentlich ist das fertig, aber es braucht noch ein bisschen, also es hat immer noch so eine, mhm, diese Glibberigkeit, über die wir gerade gesprochen haben. Du kannst aber keinen Deckel drauf machen, wie mhm, gesagt, den machen wir auch sowieso gar nicht, aber die Bongleiste rattert gerade schon wieder massiv, mhm, also eigentlich, wir müssen jetzt hier mal ein bisschen voran machen. Das heißt, du holst mit einer Palette schwungvoll dieses Ei von der Plancha auf den Teller und nochmal ganz kurz in den Sally. Sally ist nur Oberhitze, es ist so ein Automat, wo nur von oben Hitze kommt. Nee, das geht auch nicht. Ich glaube tatsächlich, dass sich da ein kleines Spiegelei-Trauma entwickelt hat. Ja. Und du sagst, du machst Pfeffer drauf.
Ja.
Würde ich niemals machen. Ich kann dir nicht mal sagen, warum. Ich würde niemals schwarzen Pfeffer auf ein Spiegelei machen.
Nee, das mache ich wirklich.
Ich kann dir nicht mal sagen, warum. Immer. Ich überlege gerade, haben wir das mit Pfeffer geschickt? Da, siehst du, das weiß ich nicht
mehr. Aber wahrscheinlich ist es auch, mit Pfeffer sieht es dann nicht mehr so rein aus.
Ja.
Ich finde es ganz interessant, Johann Lafer macht seine Spiegeleier low and slow. Der tut die wirklich bei niedriger Hitze in die Pfanne und lässt die dann langsam gar werden. Da hätte ich keine Geduld zu, sage ich dir, wie es ist. Für mich ist ja, so ein Spiegelei auch was, das darf jetzt nicht so lange dauern.
Nee. Nee, das muss ein bisschen schneller gehen und vor allem, ich mag einfach, also er möchte halt genau diesen bisschen goldigen, leicht knusprigen Rand, den möchte er halt komplett vermeiden.
Ja, und ich möchte den,
was, glaub ich,
möchte den haben.
Was, glaube ich, französisch alte Schule ist.
Ja.
Von daher,
so wie der wie Omelette ohne Farbe und so.
Aber ich bin da nach wie vor von überzeugt. Ich weiß, es gibt da, wir haben auch schon mal über diese hohe Kunst des Omelettes geredet, bla bla bla. Und ne, in Frankreich ist Essen Weltkulturerbe und deswegen muss das immer alles genau so sein. Und dann gibt es diese Regeln von wegen, wenn du ein Omelette machst und es darf kein Geräusch machen, wenn du das in die Pfanne gibst.
Ja,
ja, guck doch vielleicht einfach mal nach Thailand, wie dort ein Omelett gemacht wird. Und da macht die Pfanne extrem viele Geräusche. Und soll ich dir was sagen? Das thailändische Omelett finde ich persönlich geiler. Deswegen, nur weil in Frankreich das Spiegelei geräuschlos und bei niedriger Temperatur ohne Rand Lirum Larum gemacht wird, das ist schon okay. Aber es gibt auch noch andere Versionen. Und ich bin da eher im spanischen oder mal wieder im thailändischen Bereich. Ich mag das, wenn es ein bisschen eine crispy edge hat.
Es gibt doch bei Chef's Table, mir fällt gerade der Name nicht ein, diese Thai Mami Granny, die
ja, natürlich.
Jai Fang.
Ja,
oder Jai Fang, die in Bangkok, ja, genau, die ist ganz bekannt geworden mit ihrem Crab Omelette.
Da habe ich schon mal eins gegessen.
Ja, da muss man.
Ich habe 4,5 Stunden draußen gestanden.
Ja, ich habe noch nie. Die hat, glaube ich, einen Stern, ne?
Ja, die hat einen Stern. Und das Omelette kostet umgerechnet 35 Euro, ja, was in Thailand
so
ridiculous viel Geld, ja, ist für Essen. Also, ne, weil normalerweise wirklich, weiß ich, wenn du irgendwo an der Garküche, die auch sehr, sehr gut ist,
ja,
was ist, ich, bist du bei irgendwie 1,50 oder 2 Euro oder irgendwas, ja, und dann sind natürlich 35 Euro, das ist eine unglaubliche Spanne.
Ja.
Ich habe, ohne Scheiß, ich habe noch nie in meinen über 40 Jahren für irgendetwas 4,5 Stunden angestanden. Never ever, für kein Konzert, für keine Turnschuhe, für, ich weiß nicht, wofür Menschen alles anstehen, habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Da habe ich es getan.
Ja, meine
Und es hat sich gelohnt, es war geil. Es war
ja, richtig geil. Meine Freundin Annette und ihr Freund oder Mann, weiß ich gar nicht, Ali, die haben das auch schon mal gemacht und da war, da gibt es so eine richtige, nicht Mafia, aber da gibt es so Girlies, die quasi für dich anstehen, beziehungsweise diese Schlange so ein bisschen organisieren und dann kannst du dich da in irgendwelche Listen eintragen und dann kriegst du plötzlich so eine Nachricht mit hier, jetzt seien 30 Minuten am Restaurant, dann ist dein Slot dran und so ein Scheiß. Das liebe ich auch ein bisschen. Also und wenn ich mal irgendwann in Bangkok bin, dann werde ich mich dann, und wenn sie dann noch das macht, dann werde ich das natürlich auch auf jeden Fall machen.
Also du könntest auf jeden Fall reservieren. Das musstest du aber wirklich Wochen im Voraus machen.
Genau, und dann gibt es, glaube ich, noch so Passlots für spontane. Ja.
Und das war halt zufällig auch noch der Geburtstag von meinem Partner.
Ja, gut.
Und dann sind wir da eben hin und die meinten dann, ja klar, aber es gibt eine Warteliste. Und dann haben wir halt die Schlange gesehen und irgendwie, weil wir waren dann auf der Warteliste, also unser Name stand dann da drauf.
Ja, und dann ist man, dann zieht man halt auch durch, ne?
Und das Ding ist, dass halt drumrum gibt es so eine, das ist völlig absurd, aber drumrum, um dieses Restaurant, es ist keine Garküche mehr, es ist ein Restaurant, du wirst da auch geseated, gibt es eine ganze Food-Infrastruktur, weil natürlich haben die Wartenden, die in der Schlange stehen, um Platz in einem Restaurant zu bekommen,
haben ja Hunger.
Die haben halt Hunger. Und dementsprechend gibt es da so eine ganz geile Infrastruktur mit Garküchen drumherum, die quasi wirklich wie, was weiß ich, die Stadionwurst, gibt es halt eine Yentaofo, 100%ig falsch ausgesprochen, das ist die Pink Soup. Das ist so eine säuerlich fermentierte Meeresfrüchte, Suppe.
Da sind dann Nudeln auch drin, glaube ich.
Da sind Nudeln drin.
Reisbandnudeln oder so?
Genau. Und auch viel Meeresfrucht. Also ich kenne jemanden, der hat dann sämtliche Meeresfrüchte wegbestellt und da sehr viel Tofu reingeladen. Aber er wollte halt unbedingt diese pinke Suppe. Ja, jedenfalls ist dieser Stand mit der pinken Suppe, der ist sehr stark frequentiert, sodass sich da quasi alle um uns rum so haben dann gesagt, also wir sind in 20 Minuten wieder da. Und dann hast du quasi deinen Leuten, die vor dir standen, den Platz freigehalten. Die haben sich mal kurz eine Yentau vorgeholt, kamen wieder zurück und dann hat man sich so abgesprochen. Und um die Ecke ist übrigens dann wurden da Cocktailbars aufgemacht.
Weil kannst du schon mal Pre-Drinks dann nehmen.
Das heißt, die GastronomInnen drumrum, also es haben sich Leute um diese Warteschlange von der Jai-Fi?
Ja, ich glaube Jai-Fi, oder?
Ich glaube auch. Es haben sich Gastronomen um die Warteschlange von ihr drumherum angesiedelt. Und das fand ich eine sehr schöne Beobachtung. Und
das ist aber auch ein gutes Beispiel, wie dann ein Restaurant entweder ein ganzes Viertel oder eine ganze Stadt dann auch befruchten. Also Bangkok,
also die,
ist ja so krass und so groß, ne? Aber dass du
aber in der Gegend,
da im Kleinen das dann schon siehst, was das dann auch für Auswirkungen haben kann.
Weil da standen wirklich, also wie gesagt, wir alleine standen da 4,5 Stunden in der Schlange. Das passiert da quasi jeden Abend. Ich weiß nicht, ob die einen Ruhetag hat, ehrlich gesagt. Ich vermute fast nicht.
Die haben manchmal, ich folge denen auf Instagram und dann haben sie manchmal angeschlagen, dass sie irgendwie geschlossen haben und dann sind Leute ganz, ganz, ganz not amused, dass sie doch jetzt dafür extra nach Bangkok gekommen sind.
Ja, aber die Dame ist halt ungefähr 100, muss die wirklich 7 Tage durcharbeiten?
Nein, ja. Die ja, hat ja auch immer, die hat so eine geile,
die hat diese Pilotenbrille an, ja, genau. Und diese dünnen Ärmchen und ne, das schlägt halt immer, also es ist natürlich auch, man kann das dann beobachten, wie da wirklich das Feuer unter dem Wok nachgelegt wird und so weiter. Ja. Und ne, die arbeitet mit sehr viel Öl und deswegen brennt dieses Öl dann, also das sieht halt wirklich aus als, also es ist
auch ein bisschen Showkochen.
Es ist auf jeden Fall Showkochen. Und ich denke halt auch immer, ob das alles so gesund ist. Nichtsdestotrotz, ihr Omelette war absolut fantastisch. Und mit sehr viel, genau. Da war nämlich, da kann wirklich Frankreich, kurz mal Stinkefinger nach Frankreich. Sorry, not sorry, aber dieser Wok hat so viel Geräusche gemacht, als da das Omelette reinkam. Das sage ich aber mal.
Und Jule. Ich muss und möchte und muss gerne mit dir über dieses ganze Spiegelei auf Brot-Ding, will ich es mal nennen, sprechen.
Bin ich bei dir.
Das finde ich magisch. Das ist knusprig, wenn du mit Hitze reingehst, das ist cremig, das läuft raus. Das Eigelb kann dann mit dem Brot wieder aufgestippt werden. Ich liebe das sehr und es gibt das ja aus Gründen in so vielen Varianten.
Je
mehr man darüber nachdenkt.
Landesküchen, ja. Wirklich all over the planet, ist so.
Ich musste als allererstes an Francesinha denken, weil das ist auch wirklich der absolute Endboss. Hast du das schon mal gegessen?
Ja, habe ich. Muss ich gerade mal überlegen. Habe ich gegessen? Es gibt ein portugiesisches Restaurant hier in Köln, das das serviert, wo man sagen muss, ich wünschte mir von ganzem Herzen, die würden ein ganz kleines bisschen mehr Wert auf Fleischqualität legen.
Ja, ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob das so portugiesisch ist, da so super die Qualität. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Portugal keinen Anspruch auf Qualität legt, aber da wird, glaube ich, teilweise vor allen Dingen in den berühmten Läden auch gerne mal mit Formfleisch vor der Schinken gearbeitet und so.
Ja, weiß ich zum Beispiel nicht, Käse. Aber ich denke halt irgendwie immer, das sind auch so Portugal, Spanien, das sind so Schinkenhochburgen, ja, wo auch wirklich wahnsinnig viel Wert auf die Qualität des Schinkens gelegt wird und auch auf das Tierwohl und das schmeckt man ja alles. So,
aber
und dann gehst du in so einen Laden und bestellst dir das Francesinha?
Francesinha heißt
das. Meine ich doch. Exakt dieses.
Wir können ja immer erklären, was es ist.
Und dann kommt da halt wirklich, da kommen irgendwelche Würstel und alles Mögliche drauf und du weißt einfach, das ist leider nicht so geil. Aber, liebe Anke, hol uns mal alle ins Boot, weil ich habe auch jemanden,
ein entfernter
Bekannter von mir, hatte, es ist ein sehr gutes Shirt, hatte relativ häufig diesen Bausatz, also so schön, ja, auf dem T-Shirt gedruckt an, wie, was da alles drauf geschichtet wird. Also hol uns mal rein.
Es ist wirklich das Sandwich der Arterienverkalkung.
Absolut, ja.
Es kommt aus Porto, da habe ich es auch schon öfter gegessen. Ich habe es auch schon in Frankfurt gegessen. Auf jeden Fall. Wir haben einen Toast. Da auf diesen Toast kommt Kochschinken drauf. Dann kommt noch Linguiça oder Linguiça drauf. Das ist eine Wurst, die ist ähnlich wie Chorizo.
Wird die manchmal vor allen Dingen dann eher so in günstigeren Gefilden mit sowas wie Würstel, also sowas so Fleischwurst, bockwurstartig ersetzt?
Das weiß ich tatsächlich nicht.
Okay, weiter geht's. Mhm.
Dann haben wir gebratenes Rindfleisch. Das kommt eher das ist jetzt nicht ein Steak, was da drauf liegt, sondern eher so
schnitzelig.
Ja, so schnitzelig.
Ohne Panierung.
Ohne Panierung, ohne alles. Ich würde sagen maximal halber Zentimeter dick. Dann kommt noch geschmolzener Käse drauf.
Ja.
Und dann, jetzt fragt ihr euch, wir sind doch in der Spiegelei-Folge, wann kommt das Spiegelei drauf? Man kann da optional noch ein Spiegelei drauflegen lassen. Und das passiert folgendermaßen, dass ganz obendrauf das Spiegelei draufgelegt wird und dann wird das Spiegelei nochmal getoppt von zwei Scheiben Käse, die dann an den Rändern so ausgestanzt werden, dass du quasi ein Loch für das Eigelb hast. Du hast quasi dieses Brot, wo oben, also ganz oben ist dann quasi die Käsescheiben und das Eigelb guckt so raus, weil so ein, ne? Und das alles wird übergossen mit so einer tomatigen Biersoße.
Ja.
Die dann
ich
auch
denk
noch mal.
Die ganze Zeit an sowas, das war doch keine Tomatensoße, aber das war so.
Die haben das.
Bratensoßig, tomatig.
Ja, es gibt eine Folge Kitchen Impossible. Ich weiß gar nicht, ob Tim Rau oder irgendwer das nachbauen musste, auch in Porto, in einem von diesen Originalläden. Das ist so eine Biersoße, wo aber auch Tomate reinkommt. Und natürlich als Beilage kommt eine Pommes dazu. Und
das ist
also
fertig
mit Schönschreiben, ist einfach
ne?
ein mit drei verschiedenen Sorten Fleisch, mit zwei verschiedenen Sorten Käse, dann noch ein Ei, dann noch unten das Brot, dann noch Pommes und dann noch diese Biersoße. Das ist auf jeden Fall total.
Also ich sehe dich doch schon wieder eine halbe Flasche Sodbrennpillen einschmeißen.
Also ich habe das vor einem Jahr ungefähr das letzte Mal gegessen und vor kurzem hat mein Freund gesagt, Anke, langsam wäre ich wieder bereit für einen Besuch dort, langsam könnte ich wieder.
Ich muss sagen, also ich war auch schon mal in Porto und ich wäre auch langsam mal wieder bereit für einen Besuch, weil es wahnsinnig schön ist.
Ja, voll.
Es ist wirklich eine ganz, ganz fantastische Stadt und kulinarisch natürlich auch super spannend. Und dort habe natürlich auch ich muss gerade wirklich mal überlegen, wo habe ich denn? Ich habe es hier in Köln gegessen, aber natürlich auch da musste einmal sein. Ich habe in Porto was ganz anderes entdeckt, was leider nichts mit dem Spiegelei zu tun hat, was aber extrem geil war, und zwar die Zwiebelblume. dass du hattest eine ganze Zwiebel, die wurde so eingeschnitten, mhm, wie so eine Blume. Dann wurde die in einer Mehl-Gewürzmischung, ja, gewendet, dass halt überall in jede Ecke, ja, von dieser Zwiebel.
Mhm. Darüber haben wir auch schon mal gesprochen.
Dann kam das Ding in die Fritte, ja, und dann konntest du das wirklich wie so eine Aubergine, wie so eine Artischocke.
Ja.
Immer so ein Zwiebelendchen ab und in irgendeine Aioli dippen und einfach der fröhlichste Mensch, ja, der Welt sein. Also deswegen, ich muss sagen, in Porto würde ich mir nach wie vor diese Zwiebelblume reinfahren.
Ich habe letztens das erste Mal so eine Zwiebelblume gegessen als Budgie-Onion.
Mm.
Es gibt ja diese in indischen Restaurants oft diese Budgie-Onion-Rings und das hatten die als komplette was ist Budgie? Da kommt so ein, ist das Kichererbsenmehl oder irgendwie, ja, sowas?
Ich glaube schon.
Und dann
oder
auch,
könnte auch Linsenmehl sein.
Ja, auf jeden Fall irgendein Hülsenfruchtmehl.
Ja.
Und
weil das so einen ganz knusprigen, dünnen Teig,
ja,
macht,
mega,
ne,
geil.
Ja. Ja, also aber von daher es ist wichtig, dass wir in dieser Folge auch über dieses wirklich epische Sandwich sprechen. Es ist ein Kult-Sandwich, muss man sagen. Mein Favorit ist es auf gar keinen Fall.
Nee, das ziehst du dir nicht einmal die, nee, Woche rein.
Nee.
Angeblich ist es inspiriert vom Ab in die Béchamel-Folge Croque Monsieur, wo ich denke.
Moment mal.
Also Croque Monsieur ist ja Toastschinken Béchamel in Käse und der Croque Madame hat ja noch ein Spiegelei drauf.
Exactamente.
Also eigentlich ist es ja näher am Croque Madame als am Croque Monsieur. Naja.
Ja. Ja. Also ich finde, Croque Madame klingt einfach auch schon so nett. Und also das wäre auch im Vergleich, wäre das eindeutig mein Favorit, muss ich sagen. Womit wir aber eigentlich, was jetzt wirklich im Raum schwebt, da kommen wir jetzt einfach nicht mehr drum rum. Wir sind bei den Strammen. Wir sind bei einem Max, wir sind bei einem Moritz. Also wenn wir gerade den Weg von Porto über Frankreich nehmen und jetzt sind wir mittlerweile wirklich also beim Bausatz Brot, Schinken, Käse, Spiegelei.
Ja, beziehungsweise.
Da sind wir ja wohl im strammen Max-Bereich.
Genau, ich wusste nicht, dass Käse gar nicht Standard drauf ist. Weil wenn ich mir jetzt einen strammen Max machen würde,
ja,
dann würde das ein Käseschinken Spiegeleibrot sein. Aber bei den strammen, ich habe das mal
jetzt
nachgeguckt.
Jetzt sehe ich das ja erst.
Ja, finde ich ganz interessant.
Du bist ja hart in die Recherche gegangen, liebe ich alles dran.
Ich habe auch geguckt, teilweise werden die auch ein bisschen unterschiedlich benannt, aber es ist immer ein eher dunkles Brot.
Ich wollte gerade sagen.
Wir sind so in der Oberländer-Richtung, würde ich sagen.
Und ich muss sagen, da kommt auch wirklich der Allmann in mir durch. Ich finde es viel geiler. Also ich liebe Weißbrot,
nicht
ich liebe
Schwarzbrot,
Toastbrot,
also nicht Pumpernickel.
Ich liebe auch Brioche,
ja,
love it, auch mit einem Ei drauf.
Ja, aber strammer Max muss mit was Dunklem.
Ein strammer Max, wo da wirklich irgendwie ein Schinken oder sowas, ja, drauf liegt, da will ich einen Sauerteig. Und zwar auch amtlich. Und da möchte ich, dass dieses Eigelb in diesen Sauerteig, und ich weiß, es ist dann ein bisschen nervig mit, es gibt sehr, sehr schöne Reels, die mir immer reingespült werden von so Frühstückstischen und wo halt einer versucht, diese Kruste zu schneiden und der komplette Tisch wackelt und es fallen sämtliche Getränke rechts
das
und links.
Das ist aber dann auch ein Mobiliarproblem, finde ich.
Exakt.
Dann müssen die es halt vorher einmal testen. Auf diesem Pariser runden Tischchen, das ist halt schwierig.
Und
dann,
genau, und dann vielleicht auch nochmal Stichwort Filzgleiter, auch einfach nochmal unten drunter.
Aber wenn es zu sehr gleitet, dann hast du so eine Slapstick-Situation, wo so Tischerücken ist.
So, aber du hast rausgefunden,
also, ja,
was der Max, was der Moritz ist. Und du sagst, auf Max ist gar kein Käse drauf im Origin.
Ja, der OG Max ist, also wir haben immer dunkles Brot und immer oben drauf ein Spiegelei. Aber
und
beim
ich sag,
Max
das ist gebuttert.
Ja.
Weil es gibt ja Leute, die sagen, nö, ist drisch. Ich sag,
nee.
Merkst du noch was? Machst du mal Butter drauf.
Max hat rohen Schinken.
Ah.
Wäre für mich jetzt auch eher ein Kochschinken, aber ist eine Lotte. Ich hätte Lotte und Max verwechselt.
Ach was, habe ich ja noch nie gehört.
Und dann haben wir
eine stramme Lotte.
Eine stramme Lotte. Dann haben wir einen strammen Moritz, das ist die Veggie-Variante mit Käse.
Ja.
Ich glaube, ich mache mir dann immer eine stramme Moritz-Lotte. Ich mache nämlich Käse-Kochschinken. Und dann haben wir den strammen Otto. Das ist mit Roastbeef oder Braten. Ich habe es aber auch schon in der Salami-Variante gesehen. Also manche Leute
wissen
sagen, dass Otto mit Salami ist.
Wissen wir irgendwas über die namensgebenden Personen? Wer ist Lotte? Wer ist Otto?
Nee, das ist...
Wissen wir nicht, ne?
Also ich weiß es nicht. Nee, ich dachte nicht. Halt so, das ist so ganz unschuldig, weil ich dachte...
Ich überlege gerade mit Roast Beef und Ei.
Kaiser Otto, Otto von Bismarck. Yeah. Otto von Bismarck Hering.
Otto Walkes, nee, da wäre auf jeden Fall irgendein Matthias drauf. Da wäre auf jeden Fall ein Matthias oder sowas drauf.
Ja.
Nee, aber ich überlege gerade die Zusammenstellung. Also wir haben war auch wieder eine wichtige Frage in dem Zusammenhang. Das Sauerteigbrot, was offensichtlich gebuttert ist in unserem Fall.
Ja.
Ist es rechts, links angebraten oder nicht?
Ich finde es ein bisschen geiler, wenn es kurz angebraten ist. Oder vielleicht sogar, wenn es von einer Seite angebraten ist und dann auf der Seite, die, also wenn es auf der Seite ist, die nachher unten ist, wenn es da angebraten ist und man quasi oben dann nochmal Butter drauf macht und dann quasi das Stapeln macht.
Guck mal, wie wir uns hier die stramme Lotte zusammenbauen. Das gefällt mir sehr gut, ja.
Stramme Moritz-Lotte.
Eine stramme Moritz-Lotte. Ja, ich finde, es hat auch wirklich was mit der absoluten Frische und Konsistenz des Brotes zu tun. Ich könnte mir, wenn das Brot halt so richtig geil fluffig weich ist, könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass das nicht angebraten ist.
Voll. Ich finde, wenn man aber halt in so eine Oberländer-Richtung geht, also Oberländer ist ja, was ist das? Das ist so ein...
Es ist sehr kompakt.
Ein dunkles Brot, was rund ist.
Ja.
Oder oval.
Ja.
Das sind so ovale Scheiben.
Aus, wie gesagt, sehr kompakt, sehr kleinporig.
Ein bisschen in olles Brot.
Es hat eine gute Säure.
Ja.
Es definiert sich komplett über Säure. Das klingt immer komisch, aber es ist wirklich lecker.
Ja,
ganz
ja.
Ganz lecker.
Ja.
Ja, genau. Also sowas würde ich auch auf jeden Fall, ich finde auch wirklich die Idee, dass es nur von einer Seite anbrätst und dass das auch noch die Seite ist, die nach unten zeigt.
Ja, damit
irgendwie
man den Crunch
macht das
hat.
Was mit mir, ja.
Das ist ein bisschen wie zwei Schlitz, ein Toast. Zwei Toast, ein Schlitz.
Muss exakt so, dachte ich mir nämlich auch. Das könnte der Hack sein. Ich kann mir das sehr, sehr gut wirklich in der Max-Version vorstellen mit einem... Mit einem rohen Schinken, der ganz fein geschnitten ist.
Ja.
Für mich darf da nicht so wahnsinnig viel Fett dran sein, weil das gerne einem so in den Zähnen hängen bleibt und so ein bisschen.
Das reißt auch das Brot dann auseinander,
ja,
weil
genau.
Du das eigentlich immer nur.
Aber, und bei mir wäre es dann auch so, ich würde den rohen Schinken nicht mit Käse kombinieren, auf keinen Fall. Sondern den rohen Schinken, da kommt ein Essiggürkchen gerne mal vorbei.
Ja.
Ein kleines Essiggürkchen, vielleicht noch eine kleine Silberzwiebel. Dann bin ich auf jeden Fall bei dir mit der Kombi. Also du sagst, Moritz ist mit Käse und gar kein Schinken. Finde ich, ist auch eine gute, vor allen Dingen für Veggies, eine gute Darstellungsform.
Ja, da würde mir aber, glaube ich, ein kleiner Salzfaktor fehlen. Weil ich finde, der kommt natürlich dann durch das Fleisch.
Wir sind, also wenn ein strammer Moritz quasi Sauerteig, Brot mit geschmolzenem Käse und einem Spiegelei ist, dann sind wir ganz kurz von einem Fondue-Brot. Nee, von einem Raclette-Brot.
Von Raclette.
Nicht Fondue, Raclette-Brot,
Raclette.
Genau. Und das, muss ich sagen, ist auf dem Weihnachtsmarkt.
Mit einer kleinen Cornichon dann auch, ne?
Exakt.
Oder
und auch ein kleines Silberzwiebelchen.
Ja.
Das ist auf dem Weihnachtsmarkt, ist das schon mein Go-To-Stand, dass ich mir da mal amtlich den geschmolzenen Käse auf ein Brot schmieren lasse. Und wenn mir da dann auch noch einer ein Spiegelei drauflegt, das finde ich schon... Aber steht und fällt mit dem Käse. Steht und fällt mit dem Käse. Wenn das so eine gute, mein Gott, dann sind wir halt auch wirklich in so einem salzigen Bergkäsebereich.
Ja,
bin ich komplett
ja,
an Bord.
Das stimmt.
Ich finde das mit dem Roastbeef nach wie vor irgendwie einen kleinen Störer.
Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch, dass da so die Idee ist, dass du dir das zum Frühstück machst, wenn am Abend was übrig geblieben ist oder irgendwie sowas, ne? Weil sowas wie Roastbeef oder sowas kann man ja auch nicht mehr so gut erwärmen oder so braten oder so.
Ja, ich weiß aber auch gerade nicht, weil für mich ist, ich glaube, da finde ich die Kombi aus kalt und warm nicht so geil, weil ich finde Roastbeef fantastisch, so einmal im Jahr irgendwo so ein hauchdünn aufgeschnittenes, geiles Roastbeef, was dann eben aber auch einfach kalt ist. Das ist eine kalte Speise. Also so im Aufschnittbereich zumindest. Man kann ja auch Roastbeef natürlich als...
bei uns in der Familie heißt der natürlich Roastbeef.
Mit Roastbeef, sicher. Da sehe ich aber eine selbstgemachte Remoulade.
Ja, ja.
Und zwar
ja.
Auch wirklich mit gehacktem Ei, also gekochtes Ei, gehackt, ganz viele Kräuter, Essiggürkchen, gehackte Kapern in die Mayo rein,
ja.
Zentnerweise auf dieses Roastbeef. Aber das
will
ist dann
jetzt?
Halt alles kalt. Und ich glaube, ich fände ein warmes Spiegelei und dieses warme Eigelb. Für mich ist es gerade irgendwie ein kleiner Störer. Okay. Aber das lässt sich ja eigentlich nur damit überprüfen, dass man es probiert, muss man mal sagen.
Es gibt eigentlich das auch als niederländische Variante. Da heißt es einfach Uitsmijter, das heißt Rausschmeißer. Das ist ein ganz, das steht fast auf jeder Frühstückskarte in Uitsmijter. Brot mit Ham und Kaas oder Speck und Kaas und ein gebacken Ei mit einem Käseschinken oder eben Speck und Schinken und ein Spiegelei drauf. Und ich mag dieses Wort Uitsmijter, weil bei Rausschmeißer, da habe ich, weißt du, da habe ich sofort so das Gefühl von, ja, das ist so ein Reparierfrühstück. Wenn die Nacht vielleicht ein bisschen rough war.
Hier werden gerade Eier gebraten.
Ja, da werden gerade Eier gebraten. Und das kannte ich gar nicht, Krüstchen. Da dachte ich erstmal an so eine Schweinebratenkruste oder so ein Kram.
Ich denke nach wie vor, also ich kenne Krüstchen als zweierlei.
Achse.
Nee. Krüstchen ist ein Roggenbrötchen.
Ja.
Habe ich schon häufiger mal gehört, das Wort Krüstchen für ein Roggenbrötchen. Und Krüstchen ist, ich denke an Schweinefleisch. Und es gibt das in Suppenform oder halt als Braten.
Ja, gibt es tatsächlich aber auch als Spiegeleibrot, nämlich Roggenbrot, da drauf ein Schnitzel und da drauf ein Spiegelei. Wird anscheinend im Ruhrgebiet, Rheinland, Sauerland, Bergisches, Seeland. Eigentlich ist es was, wo ich denke, warum kenne ich das denn nicht? Warum habe ich das denn noch nie gegessen?
Und das ist ein strammer Max mit einem Schnitzel.
Wo warst du mein ganzes Leben lang?
Oh, warum haben wir denn eigentlich auch noch gar nicht? Also mir fällt nur gerade siedend heiß ein. Siedend heiß. Wir haben hier unseren wunderbaren roten Faden. Wir haben Dinge mit Spiegelei aufgeschrieben. Warum hat keiner von uns die wahnsinnig geile vegetarische Option Bratkartoffeln mit Spiegelei aufgeschrieben?
Weil wir noch bei den Broten waren.
Junge. Ich stelle mir halt gerade dieses Schnitzel mit einem Spiegelei oben drauf.
Ja.
Und da, also wir brauchen schon auch noch irgendwie, wir brauchen irgendwie ein Süßchen. Ich brauche irgendwie, und wenn es eine kleine Remo, eine kleine Mayo drunter ist.
Bratkartoffel, Spiegelei?
Nee, bei dem Krüstchen.
Beim Krüstchen. Ja.
Weil du hast das Brot, ja, du hast das Schnitzel, ja. Du hast ein Spiegelei.
Ja.
Ich sehe auf jeden Fall ein geiler Beilagensalat.
Ich finde halt, Schnitzelbrot ist aber auch das. Also es gab einen legendären Umzug, den ich mal gemacht habe, wo meine Mutter einfach alle Leute mit Schnitzelbroten und Frikadellenbroten versorgt hat. Und ich finde, so ein Schnitzelbrot ist schon auch, das ist richtig verboten, aber auch richtig geil. Schnitzelbrötchen.
Boah, das ist geil, das ist richtig geil.
Ja.
Wirklich so einmal im Schaltjahr, aber ich lieb's.
Ja, aber
Moment, ganz kurz, und ich glaube, der Trend ist auch schon wieder vorbei. Ja, wir sind alle vielleicht ein bisschen zeitversetzt. Mir wurde immer noch, vor Karneval schon, über Karneval und jetzt immer noch, wurde mir reingespült, quasi Berliner, aufgeschnitten, Schnitzel rein.
Mit Leberkäse, ne?
Nee,
Schnitzel.
Ach, mit Schnitzel rein und dann einen Riesenhaufen Preiselbeeren.
Oh, krass.
Ja. Und das wieder, also das, du hast quasi ein Schnitzelbrot.
Ich habe Leberkäse gesehen.
Du hast ein Schnitzelbrot mit Preiselbeeren, wogegen nichts einzuwenden ist. Preiselbeeren und Schnitzel ist eine fantastische Kombi. Und das wird aber aufgrund von der Karnevalisierung, wird es in einen Berliner, in einen Krapfen gemacht.
Hör mal, das ist doch vielleicht der K-Pop-Einfluss. Weil in Korea sind doch alle Brote süß.
Und du siehst genau, wie Menschen, das liebe ich aber auch, diesen Anblick, wie Menschen halt sich, ich glaube, es in, ich glaube tatsächlich, dass in Wien das häufiger gemacht wird und dass da sehr viele von diesen Reels entstehen, ja, die ich dann irgendwie immer sehe. Und du siehst genau, wie irgendwelche bärtigen jungen Männer sich halt freudestrahlend diesen Schnitzelkrapfen reinziehen, ja, und die atmen so einmal kräftig ein und wieder aus und pusten so diesen kompletten Puderzucker einmal irgendwie wahlweise in die Kamera oder in den Menschen oder auf die Jacke und beißen dann da rein und irgendwie gefällt es mir ganz gut. Ja, aber von daher vielen Dank, dass du mir, ich habe noch nie was vom Krüstchen in dem Zusammenhang gehört.
Ich auch nicht.
Also das ist quasi ein strammer Max mit einem Schnitzel.
Ja,
da muss ich ja mal Habe ich noch nie gehört. Ich finde, wir müssen noch unbedingt quasi den vietnamesischen Strammax einmal mitnehmen. Mhm. Weil wir, ne, wenn wir über hier Brot und Ei und Konsorten sprechen, dann da muss ein Banh Mi dabei sein. Mhm. Wir haben schon häufiger Banh Mi gesprochen.
Da kommt Pastete drauf normalerweise auch. Ne,
so ganz wichtig beim Banh Mi vor allen Dingen das geile Brötchen. Es ist natürlich aufgrund von
Kolonialisierung,
muss man einfach mal so sagen, ist da irgendwie das Baguette nach Vietnam geschippert worden. Aber es allerdings ist
eher ein fluffiges Baguette. Ne?
Haben die Vietnamesen, VietnamesInnen das geowned quasi, ja, und haben sich das Rezept geschnappt und es mit Reismehl,
ja,
nachgebacken. Und ja, das Ergebnis ist so episch. Also diese vietnamesischen Baguettes sind wahnwitzig super knusprig, aber nicht so, dass so wie so bei einem französischen Baguette, wo es dir wirklich den Gaumen aufschlitzt. Ja, wo ich genau, ich habe jetzt schon Schmerz.
Ja.
Ich spüre auch, wie es ein bisschen blutet. Nee. Und trotzdem ist das Baguette in Vietnam wahnwitzig knusprig, aber ohne so unfassbar hart und scharfkantig zu sein.
Das
und
kommt,
es ist so leicht.
Ja,
es ist wie ein Wölkchen.
Mhm.
Und
weil du halt kein Gluten hast oder weniger Gluten, sondern Stärke. Und
es ist ganz, ganz fluffig. Und das sind eben so, ja, so wie so Baguette-Brötchen. Ja. Oder halt, ne, die Stangen werden dann halt irgendwie immer in so Brötchenlänge,
ja,
geschnitten.
Ja, ja.
Gibt es auch wirklich, es ist ein absoluter Frühstücks- und Lunch-Klassiker. Gibt es in ganz vielen sogar Küchen wirklich so Fahrräder, wo quasi so eine Vitrine oder Mopeds, wo so eine Vitrine drauf gebaut ist. Und wird halbiert, es wird ganz klassisch Pastete reingestrichen,
mhm,
es kommt gerne auch nochmal irgendwie ein gebratener Schweinebauch oder sowas mit drauf. Gibt es natürlich auch immer in wahlweise einer Tofu oder irgendwie einer Shrimpy Edition, aber klassisch eben Pastete, Schweinebauch, ganz wichtig.
Karotten.
Sauer eingelegtes, ja, Gemüse, nämlich Rettich und Karotte.
Ja.
Frische Gurke, immer geil. Ja. Frischer Koriander und ein Arsch voll Sriracha, also Chili-Soße.
Ja.
Und da ist da natürlich die Kombination aus das Ei, das Spiegelei oder auch gerne mal ein Rührei, aber meinst du Spiegelei? Und Chili-Soße.
Oh, das ist schon, da sind wir, oh, das finde ich geil. Und du hast auch noch was Geiles aufgeschrieben, was Spanisches.
Ja, two great minds think alike. Wir haben es beide aufgeschrieben, ne? Wir verlassen Vietnam wieder. Wir
nehmen und verlassen Abschied. Das Brot.
Wir nehmen Abschied vom Banh Mi, was einfach nur, ich möchte jetzt ein Banh Mi haben. Ich möchte mir jetzt einen Hektoliter Sriracha auf ein Ei schmieren und das in diesem geilen Brot essen. Und da, aber ganz wichtig, das süß-sauer eingelegte Gemüse. Das ist so geil.
Ja.
So, wir gehen zurück nach Europa, nach Spanien. Wir sind nicht in Portugal, wir sind in Spanien und da habe ich was gegessen, was aber natürlich auch wieder, also anschließend möchte Wasserfasten machen und ich möchte nie Wasserfasten machen, aber es ist geil, huevos rotos. Ich hatte es tatsächlich schon mal minimal verkatert in Spanien und es war fantastisch. Es sind, du kriegst es häufiger als Pommes, aber eben auch so als, so ein bisschen Patatas Bravas mäßig.
Ja.
Also so ein bisschen gröbere Bratkartoffeln.
Ja.
Mhm. Und da, ich hatte es in der Chorizo-Edition, gibt es auch häufiger mit, dass so Ramon-Stücke mitgebraten werden.
Mhm.
Ich hatte das in der Chorizo-Edition und das ist ja, Chorizo ist ja einfach auch eine wirklich schärfere, rötliche Wurst, sodass dieses rote Öl auch so langsam, aber sicher die Bratkartoffeln so ein bisschen durchtränkt. Und da kommen zwei Spiegeleier drauf, die flüssig sein müssen, also das Eigelb.
Genau, weil das Gericht ist so gedacht, dass du das Eigelb anstichst und eigentlich alles zerfledderst und mischst.
Ich mache gerade wilde, komische, rührende Bewegungen.
Und dann hast du eine geile Mampe, die von Ei zusammengeklebt wird.
Also du hast gebraten, du hast Bratkartoffeln, beispielsweise Chorizo oder Ramon und eben diese, also huevos rotos heißt wohl geschlagene Eier. Nein, wie heißt es?
Gebrochene Eier.
Gebrochene Eier, so ist es.
Also dieses Brechen kommt halt von, du brichst das Eigelb auf, so hätte ich es jetzt mal interpretiert.
Ja, würde ich auch sagen. Und es ist köstlich. Aber anschließend, du hast das Gefühl, du möchtest anschließend erstmal irgendwie zwei Tage Green Smoothies in dich reinschütten. Aber es ist geil.
Und wir gehen jetzt wieder Wir haben kurz den Kontinent gewechselt und gehen jetzt wieder auf den anderen Kontinent, gehen nach Thailand und werden jetzt, wie du sagst, die White-Girl-Version von einem thailändischen Klassiker zubereiten.
Anke, wir machen was ganz, ganz Leckeres, natürlich mit einem Spiegelei. Das ist ein Gericht, was ich tatsächlich in Thailand kennengelernt habe, weil es das zu dem Zeitpunkt nicht so oft in thailändischen Restaurants in Deutschland gab, nämlich Pad Krapau. Jedenfalls ist Pad Krapau eigentlich ein scharf angebratenes Hackfleisch. Es ist ganz häufig ein Schweinehackfleisch oder auch gerne mal Chicken. Und das ist eben so ein klassisches Stir-Fry. Das heißt, es ist keine Bolognese, wo das Hackfleisch in so einer Soße schwimmt. Aber das Hack hat an sich, es hat eine gewisse Soßigkeit.
Ja.
Und es geht um Schärfe. Es geht auf jeden Fall um Chili. Und es geht eigentlich, und deswegen sind wir im Allmann-Bereich, es geht eigentlich um den Holy Basil. Das ist ein ganz bestimmter Basilikum, was eben kein Thai-Basilikum ist. Und der gibt dem Pad Krapau seinen ganz typischen, extrem geilen Geschmack. Den gibt es in Deutschland leider wahnsinnig selten in Asiamärkten. Ich finde, man kann das ganz wunderbar auch mit Thai-Basilikum machen. Aber mir ist es wichtig, immer dann diese Klammer zu setzen. Wir machen gerade kein Pad Krapau, weil essentielle geschmacksgebende Zutat einfach nicht da ist.
Wir machen eine Idee davon.
Wir machen eine Idee davon. Das heißt, wir fangen damit, also hier hinten im Hintergrund, man hört es ein bisschen, blubbert der kleine Reiskocher. So, und das heißt, einer von uns beiden kann jetzt schon mal Pfanne aufstellen und bei so mittlerer Hitze das Hackfleisch anbraten. Ich habe mich einfach für ein gemischtes Hack entschieden.
Gemischtes
Hack. Und das wirklich gerne in so einem Schwung Öl anbraten und dabei auch gerne, wenn es dann mal irgendwann losgeht, immer so ein bisschen zerdrücken, damit wir so möglichst viele crunchy Ecken bekommen.
Das mache ich, weil du, glaube ich, besser weißt, was in die Soße kommt.
Währenddessen habe ich hier einen Mixer und da kommen rein. Ich habe mich für eine Schalotte entschieden. Man kann auch eine Zwiebel nehmen. Eine Schalotte ist halt ein bisschen milder. Es kommt wirklich relativ viel Knoblauch rein. Ich gehe mal schon auf so 3 bis 4 Zehen. Und ein Pad Krapau in Thailand hätte noch viel, viel mehr. Man unterschätzt immer, wie viel Knoblauch dann da wirklich drin ist. Dann brauchen wir frische Chilis. Und was in einem klassischen Pad Krapau nicht drin ist, ist Sriracha. Ich mache ein bisschen was rein. Einfach, weil das irgendwie noch ein bisschen mehr Knoblauch, ein bisschen mehr Zucker und so hat. Und Dinge, die aber im Original drin sind und auch in unserer Mischung sind, Sojasauce, Austernsoße, Fischsoße und eine dicke Prise Zucker.
Ich spüre, dass die Pfanne heiß genug ist, um das Hack da reinzumachen. Wie viel Gurke und in welche Form?
Ich würde wirklich einfach nur so Scheiben, ein bisschen dickere Scheiben, sowas. Und pro Teller 5. Du schnibbelst weiterhin unsere schöne Garnitur. Ich finde ganz wichtig, frische Salatgurke dabei zu haben. Finde ich total essentiell an dem Gericht, weil du brauchst auch so einen kleinen frische Kick, so einen kleinen Löschexpress. Ich habe hier in meinem Mixer Schalotte, Chilischote, Knoblauch und gebe jetzt eben unsere wunderbare Soßenmischung dazu. Sriracha und wirklich auch amtlich. Also so ein paar, ich habe im Rezept dann aufgeschrieben, wie viele Esslöffel. Da nicht geizen, sondern das wird unsere Marinade, das wird unsere Würzsoße. Bisschen Sojasauce, Austernsoße und ein bisschen Fischsoße, kleine Prise Zucker. Denkt dran, an der Sriracha ist schon ein bisschen Zucker. So, und dann mixen wir das gleich einfach mal klein. Ich weiß nicht, also Leute, die noch nicht so viele, sagen wir mal, ganz grundsätzlich asiatische Würzsoßen im Regal haben, denken sich jetzt vielleicht, dass Austernsoße und Fischsoße ja quasi irgendwie das Gleiche sind. Nee, wirklich gar nicht. Ist eine ganz andere Aromatik und auch eine andere Textur. So eine Austernsoße ist immer mehr so in Richtung Umami.
Ja, das ist Maggi, das hier ist Auster, ja.
Exakt, Maggi-Artigkeit. Und vor allen Dingen, die ist immer so slurry, die ist immer so ein bisschen dickflüssiger. Und eine Fischsoße ist halt wirklich so eine dünnflüssige Würzsoße wie eine Sojasoße, aber hat halt eindeutig diese Tranigkeit. Es gibt die in vegetarisch, dann wird die gerne algenbasiert.
Ah ja.
Ich vermute, dass eine vegetarische oder eine vegane Austernsoße eher pilzbasiert ist. So, bei dir knuspert es doch schon ganz gut.
Ja, es ist auch ein Gericht, wo man Kontakthitze walten lassen muss.
Auf jeden Fall. Aber auch immer wieder das Hackfleisch so ein bisschen aufbrechen. Ich muss einmal kurz Lärm machen. So, das muss auch nicht eine Farce, also was ganz fein minimal püriertes sein. Da dürfen auch ruhig noch ein paar Stückchen sein. Das, ich höre es doch bei dir knuspern. Kommt jetzt zu dir in die Pfanne. Hier, die Magie der Gurke. Oh, es riecht schon geil. Ja. Die Magie der Gummilutsche. Guck dir das doch mal an.
Das riecht richtig gut.
Oh Gott, das riecht so geil. Wir können jetzt tatsächlich den Bimi mit dran machen.
Der kommt einfach da rein.
Den können wir da jetzt mit reinmachen. Gerne einmal alles amtlich verrühren. Das lassen wir jetzt einfach nur so 5 Minuten blubbern und in der Zeit können wir auch die Spiegeleier braten und dann sind wir bereit.
Geil.
Das kann, also wenn jemand jetzt das Rezept liest und sich denkt, 4 Knoblauch? Nee. Leute, ihr könnt auch nur mit 2 reingehen, ihr könnt nur eine Zwiebel nehmen, ihr könnt das für euch so anpassen, wie ihr möchtet. Ihr könnt aber es aber auch einfach mal versuchen, weil Knoblauch in der Thai-Küche sich anders verhält als ein Knoblauch in einem Tzatziki. Ich habe es schon ganz oft erlebt, dass ich mir irgendwie in Thailand was Geiles reingezogen habe und dachte mir, boah, was ist denn da los? Und dann habe ich später mal nachgeguckt und festgestellt, da ist ein Zentner Knoblauch dran.
Okay, die Eier gehen rein.
Anke, das ist das Spiegelei.
Das ist das, ne?
Meiner Träume.
Ja.
Ich sag's dir, wie es ist. Das ist ein Spiegelei muss jetzt aber meiner Träume.
Das braucht noch ein bisschen
kurz. Auf jeden Fall. Aber dieser Blasenwurf an der Seite.
Das kommt halt auch nur, wenn das heiß ist.
Ganz schön.
Wenn ich jetzt ein bisschen nasal klinge, dann liegt es immer noch an dem Dunst aus Chili und Knoblauch.
Ich wollte auch sowas sagen, wie meine Augen brennen noch ein ganz kleines bisschen.
Ganz, ganz witzig.
Fühlt sich so an, als hätte ich gerade einmal dolle geweint und jetzt erholen sich die Äuglein langsam. Aber du, das ist ja auch eine Tränenflüssigkeit, das ist ja auch gesund. Da werden Dinge ausgeschwitzt, ausgeschwemmt.
Oxytocin.
Ja, und jetzt freue ich mich einfach nur diebisch, weil ich liebe Pad Krab Pao. Das ist wirklich eines der leckersten Dinge. Wir müssen uns ganz kurz, ich glaube, das habe ich tatsächlich nicht gesagt. Ganz zum Schluss, also wenn ihr das Bimi, der wilde Brokkoli ist in eurer wunderbaren Hackfleischsoße schon drin. Und ganz zum Schluss gebt ihr euren Thai-Basilikum. Solltet ihr jemals an Holy Basil, indischen Basilikum, kommen,
dann nehmt kauft den, ihr den,
ballert den damit rein. Aber das ist die Alman White-Girl-Version mit Sriracha drin und eben Thai-Basilikum und in dem Falle leider ohne Thai-Basilikum, weil ich gerade keine habe.
Aber das Thai-Basilikum bekommt man wirklich eigentlich in jedem Asia-Laden.
Ja, und wenn ihr sagt, ach, Basilikum ist Basilikum,
Nee.
Bitte einfach nicht den Mediterranen da reinmachen.
Thai-Basilikum hat auch schon sowas Anisartiges fast schon, ne?
Ich finde auch, der hat eine kleine. Ich will nicht Lakritz sagen, aber.
Ja, aber schon sowas. Aber,
also, er schmeckt jetzt auch nicht. Also, für Leute, die kein Lakritz mögen, ihr mögt vielleicht trotzdem Thai-Basilikum und vor allen Dingen, er ist ja dann eine Würzkomponente in dieser Mischung, die wir jetzt unbedingt in uns reinstopfen müssen. Von daher, entweder lasst ihr dann einfach den Basilikum weg, wenn ihr kein Thai-Basilikum bekommt, aber eigentlich gibt es den in jedem. Und immer frisch, ne? Ja. Nicht getrocknet, mit rein. Auch gerne wirklich mit Strunk und allem. Easy peasy. Und natürlich ganz wichtig, das Spiegelei ist da jetzt in der Mitte drauf. Und deswegen müssen wir jetzt gleich einmal ein Allesbissen machen und mit dem scharfkantigen Löffel das Spiegelei zerfetzen und umrühren.
Ich muss einmal in die Gurke beißen.
Das sind auch wirklich die OG-Schüsseln und das OG-Baguette-Besteck. Das heißt, diese Löffel haben eine gute Scharfkantigkeit, womit du nämlich eben das Spiegelei zerfetzen kannst. Und deswegen müssen wir jetzt das alles so ein bisschen miteinander verwirbeln. Dann kommt der Allesbissen Reis, Ei, auf jeden Fall ein bisschen flüssiges Eigelb, eben fantastische scharfe Hack-Mischung und ganz zum Schluss ablöschen, wirklich wie nach einem Tequila-Shot, der Biss in die Gurke.
Ich dachte am Anfang, so scharf ist es gar nicht, aber es kommt mit dem Kauen, aber ich finde es nicht zu scharf. Es ist angenehm. Am Anfang dachte ich, das ist ja voll easy.
Ich liebe dieses Gericht so sehr. Ich kann das locker einmal die Woche essen.
Mhm.
Wenn ich alle Jubeljahr mal eine wunderbare Reise nach Thailand mache, ist es, glaube ich, etwas, was ich 3-4 Mal die Woche esse, weil ich das so sehr liebe. Es hat einfach alles irgendwie, ne? Also das ist, also auch da finde ich den Geschmack, den Eigengeschmack vom Reis nicht unterschätzen, weil er ist einfach Bestandteil von dieser Komposition. Und ja, Reis hat ganz, ganz eindeutig einen Eigengeschmack. Da ist ja manchmal dann auch so dieses, da sind wir Reis dabei. Ja, aber Reis ist auch was sehr, sehr Leckeres und hat definitiv einen Eigengeschmack. Und dann halt eben, ich mag auch, also im Original ist manchmal vor allen Dingen gerne ein bisschen Schlangenbohne. Ein bisschen grüne Bohne ist da manchmal drin. Ansonsten nicht unbedingt, also der wilde Brokkoli ist jetzt auch quasi die Alman-Version, die ich da reingeschmuggelt habe. Finde ich aber eigentlich auch ganz lecker, dass du irgendwie was Grünes hast.
Das hat halt einfach diese grünen Aromen, ne?
Und halt auch so eine, nochmal eine andere Textur, noch so ein bisschen Biss. Ich kann mir das mit grünen Bohnen oder halt eben auch mit Schlangenbohnen, wenn ihr schon im Asiamarkt seid, einfach mal so ein Lasso Schlangenbohne mitnehmen. Finde ich auch ganz, ganz lecker. Ich überlege, ob ich die allerdings vorher, weil die brauchen ein bisschen länger als...
Ja, die vielleicht einfach mal 2 Minuten blanchieren oder 3.
Genau, einmal kurz blanchieren und dann eben mit in eure wunderbare Hackfleisch, Chili, Knoblauch, Mumpe mit rein. Und ich, also ja, ich könnte das also in der Version auch locker einmal die Woche essen, wenn ich Thailand bereise, wo das einfach ein Profi für mich, auch mit einer ganz anderen Hitze, ne? Wok haben wir vorhin drüber gesprochen. Das ist nochmal eine ganz andere Nummer, als wenn ich da mit meiner Pfanne stehe und den Elektroherd auf Stufe 7 stelle. Dann könnte ich das, ich glaube, ich kann das echt einfach jeden Tag essen. Ich finde es total, ich liebe das sehr.
Es ist halt voll geil, weil das halt weich ist, knusprig ist, es ist scharf, es ist süß. Mm. Durch die Gurke hat es diese Frische.
Das Ei nicht vergessen.
Ja, genau. Auch das Ei hat ja eine Knusprigkeit, weil wir das ja knusprig, also weil wir das mit hoher Hitze zubereitet haben. Und es hat eben auch diese Cremigkeit.
Und kleiner Tipp für Menschen mit Profilneurose ist auch okay. Mal angenommen, ihr seid irgendwie an der Garküche oder ihr seid in einem thailändischen Restaurant und da steht ein Pad Krab Pao. Bestellt ein Ei dazu, dann seid ihr Pros. Mhm. Ja, müsst ihr natürlich auch nicht. Aber ich finde das Ei da dran einfach wahnsinnig
ja,
geil.
Ja, voll.
Find's also auch gerade so dieses Eigelb, wenn du das so auseinanderreißt, du hast irgendwie, also du hast die Crunchy Bits vom Spiegelei weiß außen rum und dann hast du aber eben das geile Eiweiß, Eigelb, was in diesen heißen Reis quasi reinsickert. Also ja, finde ich einfach ein total rundes Ding. Weil du hast es gerade genau angesprochen, es ist diese Abwechslung. Mhm. Auf diesem Teller passiert so wahnsinnig viel und es passt alles so wahnsinnig geil zusammen. Ja, ach, einfach schön. Einfach schön. Danke, das war wahnsinnig lecker. Ich habe jetzt, glaube ich, wahnsinnig Brand. Ich habe Umami-Brand, aber war einfach ganz köstlich.
Ja, fand ich auch richtig, richtig gut.
Ist ein gutes, das haben wir hier noch gar nicht gedroppt, ist eine schnelle Feierabendküche.
Ist eine schnelle Feierabendküche und es gibt immer das Klassikergericht aus Thailand, Pad Thai. Und eigentlich ist Pad Krab Pao, glaube ich, ähnlich verbreitet, aber irgendwie nicht so verbreitet.
Also Pad Thai ist auf jeden Fall, es wird immer als das thailändische Nationalessen angepriesen, wobei es eindeutig ein Touri-Essen ist.
Ja, weil das halt nicht scharf ist.
Es sind Zuckernudeln,
ja.
Machen wir uns nichts vor, es sind Zuckernudeln, wo vielleicht mal eine Garnele vorbeikommt.
Oder ein Tofu oder so.
Oder ein Tofu, exakt, aber eigentlich ist es ist Touri-Essen. Und die, deswegen, also ich, allen Ernstes, mir ist auch schon mal, also da dachte ich wirklich voll hinten über. Ich habe mal einen jungen Mann getroffen, der ein paar Wochen in Thailand hier so Backpacker-Reise hinter sich gebracht hat. Der saß dann vor mir und meinte, ja, du, Essen in Thailand war irgendwie, also ich konnte nach 3 Tagen das Pad Thai auch nicht mehr sehen, wo ich halt auch dachte,
ja gut, wenn du nur Pad Thai gegessen hast, selber schuld.
Willst du vielleicht einfach gehen? Also ja. wie wär's, wenn du jetzt einfach gehst? Weil exakt die thailändische Küche ist so unfassbar vielfältig und abwechslungsreich und das dann wirklich mit so einer Selbstverständlichkeit irgendwie auf diese Zuckernudeln runterzubrechen, da könnte ich ausflippen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dementsprechend es sind unfassbar viele Gerichte, die du auch regional unabhängig, regional abhängig immer, die sich immer wieder wiederholen.
Ja.
Also du wirst ganz viele Dinge in nahezu jedem Restaurant, in ganz vielen Garküchen nebeneinander finden. Und ehrlich gesagt ist diese Parteinummer, die steht auch immer drauf, ja. Aber die steht da einfach auch häufig wirklich für ein bisschen angetrunkene weiße Touristen.
Wir haben ja ganz viel über Spiegeleier gesprochen. Ich würde noch mal ganz kurz gerne.
Oh, in der Partei ist auch ein Ei drin.
Ja, da kommt
aber wird das, auch mal
ja, da kommt
kleines,
ein Ei. Ja.
Genau. Zuckernudel mit Ei.
frittierte Eier. Da kriegst du ein ganz seliges Gesicht, kriegst du da.
Als ich das gelesen habe, dachte ich, weil wir haben uns ja erstmal über Spiegeleier unterhalten.
Ja.
Und dann dachte ich halt an diese thailändischen Spiegeleier, die ja wirklich nahezu
frittiert sind. Son-in-Law-Eggs. Die einfach ohne alles, ohne Panierung in die Fritte reinkommen. Die werden erst gekocht und dann wirklich frittiert. Ich habe das auch schon mal gemacht. Es ist ein bisschen, finde ich, eine Überwindung, einfach Eier in die Fritte zu schmeißen.
Und vor allen Dingen also auch gerne Ich bin, du weißt, ich bin für angstfreies Puschieren,
ja,
und so weiter.
Aber da hat man kurz Angst, dass da irgendwas
im Zusammenhang auch, Wasser und sehr heißes Öl, ja. Neige ich dazu, da gerne ein bisschen Abstand. Du weißt schon, die gute alte Armlänge, Abstand.
Ja, auf jeden
Fall. Und ich
Fall.
Könnte mir sowas vorstellen wie Ei in eine Kelle rein. Wichtig, die Kelle ist trocken. Ihr habt diese Kelle mit einem Küchenhandtuch so trocken gewischt, wie ihr jemals irgendwas. So,
ja.
Und da kommt das Ei rein. Ja. Und dann macht ihr schön mit dem langen Arm
das rein,
das
ins
Ei
Fett.
In die Fritte. Und das wird magisch.
Ja, das ist geil.
Das wird ploppen. Auf jeden Fall, bitte nicht sofort das Gesicht drüber halten.
Nein. Und die kriegen dann halt das, die kriegen eigentlich die Unterseite vom Spiegelei, aber komplett außenrum. Das ist richtig geil.
Die kriegen so crunchy Ärmchen.
Mhm. Und da kommt eine Glasur, beziehungsweise so eine, eigentlich eine ähnliche Soße, wie wir das heute auch gemacht haben, drüber. Die ist so süß, scharf, salzig. Mhm. Fischsoße, Tamarinde, also
oh
auch
Gott,
ein bisschen
Tamarinde.
Säuerlich.
Ja, let's do it.
Und Palmzucker.
Ja, klar.
Und Chili. Und das ist richtig geil. Und das kannst du dir halt auch einfach, so wie wir jetzt mit einem geilen, hellen Reis und so, richtig geil.
Son-in-Law-Eggs.
Son-in-Law-Eggs, Schwiegersohn-Eggs.
Ja.
Gibt verschiedene Theorien, warum die so heißen. Aber natürlich kannst du nicht nur Eier so frittieren. Du kannst natürlich auch Eier ummanteln und frittieren. Nicht nur, wenn du auf fancy Wachteleier beim perfekten Dinner zubereiten willst, sondern eine britische Spezialität, da haben wir auch mal drüber gesprochen, hier ist das Scotch Egg.
Was, wann haben wir denn über, wahrscheinlich in der Eierfolge.
Ja, in der Eierfolge oder bei irgendeinem Ausflug mal wieder in irgendwelche anderen Themen oder so. Das ist klassischerweise ein wachsweich gekochtes Ei, auch wieder, wo eine wo Brät drumherum kommt oder so eine Fleisch.
Ja, eine Hackfleischigkeit.
Hackfleisch, so eine Masse, würde ich jetzt mal sagen.
Und das wird gerne nochmal paniert.
Ja, das wird auf jeden Fall paniert. Und das habe ich schon in mega geil und mega scheiße gegessen.
Exakt
auf jeden
so,
Fall.
Ja. Das
also,
fasst es sehr, sehr gut zusammen. Ich habe das schon in einer Metzgerei, wurde mir das schon serviert. Und aber auch bei irgendeinem mal wieder einem unsäglichen Foodfest in London.
Mm.
Und da war es scheiße.
Ich hatte, es gibt auf dem Broadway Market in London gibt es einen Stand, der verkauft Scotch Eggs in ganz vielen unterschiedlichen Varianten. Mm. Da finde ich es sehr lecker. Ich habe es mal in Schottland in einem Pub bestellt, weil ich so dachte, ja, die werden das ja wohl. Und dann war das aber, das lag einfach stundenlang in der Vitrine, glaube ich. Das war kalt, das war, oh, das hat gar keinen Bock gemacht. Und weil im Idealfall hast du natürlich.
Das Ding kommt gerade aus der Fritte und
das
heiß.
Kind, genau, das Kind kommt aus der Fritte.
Oh, auch nicht schlecht.
Das Ding kommt aus der Fritte und dann hast du was Warmes, du hast innen das Eigelb, was rausläuft, was mega geil ist.
Und also es gibt die auch in verschiedenen Fleischstärken, könnte man vielleicht.
Die,
also die Menge
dicke,
an Masse,
ja.
die um das Ei drumherum gedrückt wurde. Ich habe die schon gegessen, auch zweierlei. Du hast dein gekochtes Ei, da kommt eben deine Hackfleischmasse, wo auch noch diverse Gewürze drin sind, wo vielleicht auch noch ein bisschen Zwiebelchen oder so mit dran ist. Kommt um das Ei drumherum, dann wird Mehl, Ei, Paniermehl ab in die Fritte und da habe ich das auch schon, also da hast du das Gefühl, du beißt eigentlich eher in eine Frikadelle, wo in der Mitte ein Ei drin ist. Das habe ich schon erlebt, habe das aber auch schon in lecker erlebt, weil also ne, ich bin ein Freund der Frikadelle.
Bisschen falscher Hase
ist
auch.
Bisschen falscher Hase in eine Fritte gefallen.
Mhm.
Muss ich sagen, habe ich nicht so viel gegen einzuwenden, wenn's gut gemacht ist. Ich habe das aber auch schon in der Variante gegessen, wo da quasi wie so eine ganz dünne Fleischschicht drum war.
Ja.
Und auch direkt zwei Fliegen mit einer Klappe. Und das war in Nordirland und das war köstlich. Da wurde das mit Black Pudding, also mit Blutwurst, gemacht. Das heißt, in dieser Hackfleischmasse drumrum, es war letztendlich eine Blutwurstmasse.
Ja, das, also.
Also unsere vegetarischen ZuhörerInnen müssen gerade mal sehr, sehr tapfer sein.
Es gibt es auch in vegetarisch. Ich habe es auch schon mal mit einer roten Beete-Masse gegessen, auf jeden Fall.
Das Scotch Egg.
Ja.
Ja, auf jeden Fall. Es gibt, oh, das wurde mir doch neulich bei Insta noch reingespült. Es gibt ein Start-up, kann man vielleicht doch einfach mal eine Runde googeln. Scotch Egg, Vegan Scotch Egg Start-up.
Oh, okay.
Der hat drei verschiedene.
Also da ist auch noch das Ei vegan dann.
Also wirklich alles. Und wurde mir bei Insta reingespült. Ich glaube, mein Partner war den Bruchteil einer Sekunde davon entfernt, da einfach mal alle drei zu bestellen. Würde mich total interessieren, falls irgendjemand von unseren HörerInnen das bestellt
hat. Sag Bescheid.
Sag Bescheid. Vegan Scotch Egg. Ich meine, dass es gibt die sowohl als Bausatz, aber auch als fertiges Produkt.
Wild.
Von daher kann man ruhig mal probieren. Nee, aber hier meine Blutwurst-Situation.
Ja.
Ich muss sagen, mein Gott, wir kommen aus Köln. Ich mag Flönz. Ich brauche einmal im Jahr, esse ich so eine Flönz und finde das total lecker, so eine gebratene Blutwurst, weil die einfach so was Süßes und Knuspriges hat. Und das war ganz lecker, weil da war nicht noch eine Panierung außenrum, sondern das war so eine ganz leckere Masse, wo auch ganz viel Majoran dran war. Blutwurst, Majoran, mega Kombi. Und es war Paniermehl, Mie de Pain, war in dieser Masse drin.
Aha.
Und die wurde dann auch wirklich relativ dünn.
Ja, das, und das so als flucht Haut, dann so schön auf.
Als ja. Blutwursthaut quasi. Das klingt, für Veggies ist das ganz eklig, I'm so sorry. Aber wurde das um dieses Ei rum gemacht und wurde dann halt frittiert, sodass du halt wirklich, also es war quasi Füllung und Panierung in einem und das war ganz köstlich und eben auch diese Blutwurst da dran, die war eben sehr, sehr gut. Ja, das war, da träume ich manchmal schon noch von. Das war in Nordirland, das war köstlich.
Ich denke manchmal daran, wie ich irgendwann vor der Pandemie in Groningen in Holland war, beim Eurosonic Norderslag Festival und vor der Wand stand. Die Wand ist die Wand, wo man Frittiergut, damals hat man da wirklich, glaube ich, Geld reingeschmissen. Mittlerweile an vielen Wänden kannst du auch mit Karte zahlen. Und dann kannst du einfach ein Fenster aufmachen und dir was Frittiertes rausholen. Und in Groningen gibt es die Groninger Spezialität, het ist der Eierball. Es ist der Eierball. Ist tatsächlich UNESCO immateriell irgendwie geschützt mäßig.
Yes.
Ist klassisch so ein Post-Second World War Food, ist eine Hülle aus altem Brot eigentlich gewesen. So dieses, es gibt nichts, was machen wir? Wir weichen altes Brot ein, kochen ein Ei und dann frittieren wir alles nochmal. Es gibt mittlerweile, also deswegen in diesen Snackbars gibt es ja auch viel Fleischkrokette und so. Und bei den Vegetariern in unserer Reisegruppe war der Eierball dann nachts auch so ein Saver. Und ich erinnere mich noch sehr gerne und sehr gut daran, wie ich dann endlich auch mal den Rauninger Eierball freigeschaltet habe. Es gibt den auch mittlerweile in der Fleischvariante. Es gibt dann natürlich auch so,
was dann wirklich so ein Scottish Egg ist.
Ja, genau. Mhm. Und dann gibt es auch so Varianten mit Sambal oder Roti. Roti ist ja so ein, was ist das? Welches Land ist das?
Also wenn es die Niederlande sind, wird es
Indonesien?
Es ist Suriname. Südamerika.
Das ist ja auch so ein, eigentlich ist Roti so ein
Fladenbrot, was in der Pfanne gebacken wird.
Ja, genau. Mhm. Da gibt es dann auch verschiedene, genau. Und Sambal ist aber ja eher indonesisch ja auch, ne?
Ja, ja, also ich glaube, genau. Da gibt es aber auch, also weil
ich sag mal, die Niederländer haben ja auch nicht gerade wenig kolonialisiert.
Nee.
Und das spiegelt sich halt auch dann in der niederländischen Küche.
So und ich bin immer ganz, also ich dachte, also ich habe auch, ehe ich überhaupt wusste, ich war ehrlich gesagt früher in Erdkunde als Schülerin, weil ich wirklich, das war mein schlechtestes Fach. Erst als ich irgendwann angefangen habe.
Oft mir sind den, die Lehrer auch nicht so geil gewesen.
Oh nee, die waren nicht gut, no offense. Aber
wir hatten sogar einen keine ganz Namen lustigen, nennen, aber
Erdkunde war wirklich, Gott, der ist beim Laufen eingeschlafen, der arme Mann. Naja, jedenfalls, ich war schon, ne, häufiger in den Niederlanden, auch Rotterdam, Amsterdam und mir ist dann aufgefallen, dass da wirklich das Wort Suriname, das Land, da kulinarisch eine ganz große Rolle spielt.
Ja, weil es halt eine alte Kolonie ist. Oder ist es?
Ich glaube, die Menschen sprechen da immer noch Niederländisch. Und ich dachte aber, aufgrund von der Küchenrichtung, weil das eben alles sehr, ne, das Curry-Ei, also alles sehr.
Hat die offizielle Sprache ist tatsächlich Niederländisch.
Die Amtssprache, ne? Mhm. Da dachte ich tatsächlich immer, I'm so sorry, aber ich dachte halt wirklich, ich hatte Suriname eher so in der Gegend um Malaysia, Indonesien angesiedelt. Bis ich halt irgendwann mal wirklich überlegt hatte, ach, das wäre doch dann auch bestimmt. Also ich plane meine Reisen ja grundsätzlich immer nach der Landesküche. Wenn es irgendwo lecker ist, dann möchte ich da gerne hinfahren. Und dann habe ich mal auf die Karte geguckt und musste feststellen, das ist wirklich wo ganz anders,
Das ist in Südamerika.
Es ist in Südamerika.
Neben Guyana und
Französisch-Guyana, ne?
Genau, ja. Suriname liegt in der Mitte und westlich von Suriname ist Guyana und östlich von Suriname ist Französisch-Guyana.
Ja, und das ist halt, das ist eine relativ krasse Drogenschmuggler-Region, Ecke und so weiter. Ja, das wusste ich tatsächlich alles überhaupt gar nicht, weil ich halt dachte, aufgrund von Kerry und so weiter, habe ich es mir ganz einfach gemacht und dachte, das ist bestimmt so Richtung Indonesien. Auch mit dem ganzen, wenn es irgendwo Roti und Samba dazu gibt, lecker. Naja, jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn. Oh, das Kerry-Ei müssen wir gleich auch noch besprechen. Wir zwei kommen aus derselben Ecke. Wir sind quasi gefühlt, wir sind nicht in Venlo aufgewachsen.
Sagen wir mal, wenn man früher Gras wollte, dann ist man nach Venlo gefahren.
Oder auch, wenn man irgendwie Wochenendausflug, günstig tanken, Kaffee kaufen, aber irgendwo auch noch
Klamottenschuhe.
Klamottenschuhe, ja. Und eine Pots und Pommes und vielleicht noch ein Oliebollen zwischendrin. Wo fährst du hin? Richtig, fährst du nach Venlo. Mhm. Venlo oder Venlo? Ich weiß es nie.
Venlo.
Venlo.
Venlo. Venlo.
A61 bei uns vorbei, ne? Zwischen Mönchengladbach und so. Und ich musste allen Ernstes, ich glaube, es war wirklich nach der Pandemie, dass ich feststellen musste, welche epische Spezialität diese Stadt, in der ich schon so oft war, welche epische Spezialität da quasi mehr oder weniger auf der Stadtfahne, was da gedruckt ist, es ist das Friedei.
Und da muss ich sagen, Jule, da geht es mir wie dir.
Was ist da schiefgelaufen?
Where has the Friedei been?
Warum wissen wir das nicht?
Warum war das Friedei nicht schon früher da?
Nee, also das Friedei war schon früher da.
Genau, aber warum war es nicht bei uns
warum
früher
war es in
da?
Unserer Wahrnehmung nicht?
Aber jetzt musst du also erklären, was das Friedei ist.
Also, das Friedei ist, es geht so in Richtung Eierball, aber hat eine Kartoffel. Hülle.
Mhm.
Im Sinne von, du hast ein gekochtes Ei, da kommt eine Masse aus, es ist ein Kartoffelbrei. Es ist ein Kartoffelbrei, wo auch gerne mal ein bisschen Curry vorbeikommt. Klingt ein bisschen komisch.
Na, kann ich mir sehr gut vorstellen.
Und auch ne, schon, ich würde sagen, so 1,5 Zentimeter vielleicht schon. Und dann wird es eben meliert, also Mehl, Ei, Paniermehl und frittiert. Und das ist das Friedei. Und es gibt, also erstens gibt es das in Venlo, wenn du wirklich die Augen aufmachst, an nahezu jeder Fritur. Zweitens, da ist auch ein Laden in der Altstadt, das ist wirklich, also dieser Laden ist da mindestens seit Kriegsende. Nee, davor. Oh nein, das war wieder so eine Sequenz.
Du setzt einfach nochmal an.
nee, ist schon.
Ach so.
Aber es war so eine Sequenz, wo du halt gehst als deutscher Touri in so einen Laden. Gibst dir alle Mühe, nicht sofort den schlimmsten Eimer raushängen zu lassen, bestellst irgendwie auf Englisch, wirst natürlich sofort auf Deutsch angelabert. So, hello, I'd like to have two Friedei, please, and a Coke and some Fritjes. Und es kommt sofort mit Mayonnaise, noch Cola dabei. Also es wird sofort auf Deutsch geantwortet. So, und dann setzt du dich in die Ecke und denkst, oh Mensch, das ist aber nett hier. Und guckst rechts und links und du sitzt einfach literally wirklich neben dem Foto, was. Also wie sah es da 43 aus und es gucken irgendwie nur noch nicht mal die Grundmauern von diesem Haus und ne, überall fahren irgendwelche Menschen eine Schubkarre, wo halt irgendwelche Steine drin sind und du sitzt dann natürlich als Deutscher wieder daneben und denkst dir, ja, sorry, Entschuldigung. Ja, von daher, der Laden war schon vor dem Kriegsform, vor dem Zweiten Weltkrieg, war der Friedei-Laden schon da.
Mhm.
Und wir haben davon tendenziell.
Wir haben das einfach irgendwie verpasst. Das ist richtig schade.
Und was ich, aber es hat leider in der Eierfolge nichts zu tun, aber wenn wir schon über Friedeier und den Eierball, übrigens wurde mir neulich auch reingespült, hat Albert Heijn eine Chips in der Geschmacksrichtung Eierball als Sonderedition rausgebracht und ich saß schon wirklich im Auto und wollte, also ich habe auch schon gegoogelt,
ja,
in welchen Supermärkten, weil das ist, ne, ist halt eine Spezialität, das heißt, du kannst nicht einfach überall hinfahren und es war überall ausverkauft.
Ja, das glaube ich.
Und dann wurden mir sehr viele so Tasting-Videos von der
Friedei,
von
Eierball.
Chips in Richtung
der Eierball, der Frauninger Eierball.
Ja, absolut großartig. Noch eine klitzekleine Sache und dann verlasse ich gerne die Frituren der Niederlande, obwohl wir können jetzt zurück. Demnächst ist es wieder soweit. Es kommt die schönste Zeit im Jahr mit der schönsten Krokette, im Jahr. Ich durfte nicht nur feststellen, dass das Friedei offenbar eine Spezialität dieser Region ist, sondern auch die Asperger Kroketten.
Das ist Spargel, ne?
Es ist der Spargel.
Asperge. Asperge. Nee, jetzt bin ich
überlege gerade, wird es mit ER? Also das ist wirklich Asperger?
Ich hab's gerade, nee, es ist Asperge.
Ja, ohne R.
Wie spricht man? Ich will jetzt nicht so Asperge. So ist es nicht, nicht Espanol. Asperge? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall eine Spargelkrokette.
Es ist eine Spargelkrokette, wovon aber ich auch Zeit meines Lebens nichts gehört habe. Und wirklich, es gibt die, es gibt Gastronomen, die sich auf diese Spargelkrokette spezialisiert haben und die dann halt während der Saison so viel davon herstellen und einfrieren, dass sie das quasi das ganze Jahr über verkaufen. Oh. Aber ich sag noch mal, für den Fall, dass ihr einen Ausflug plant, googelt mal das Friedei von Venlo, dann kommt ihr an eine Frittenbude mit einem Fant, also wirklich alles an dieser Bude ist geil. Auch der Typ mit einem goldenen Siegelring und so einem Goldkettchen um, wirklich 20 von 10. Und der in der Spargelzeit verkauft er eben auch Spargelkroketten, wo wirklich ganze Spargelstücke drin sind. Und das ist so wahnsinnig lecker. Das ist
das dann in so einer Bechamel-artigen Situation?
Ja, also es ist auf jeden Fall ein Kartoffelbrei, der aber eindeutig mit so einem Spargelfond, allein dieser Kartoffelbrei schmeckt schon nach Spargel.
Ja, ja, ja.
Und da sind Spargelstücke und auch sogar eine Spargelspitze ist da gerne mal mit drin. Und dann wird das halt eben paniert und frittiert. Und es ist halt genau das, was es ist, nämlich eine Spargelkrokette. Wie kann es sein, dass wir da Jahrzehnte in diesem Landkreis nebenan wohnen?
Und wo ja auch Spargel ist.
Ja, natürlich. Also und auch richtig geiler Spargel. Dass wir
das nicht geschnallt haben, das, ja.
Und also da kommt ja, also aus unserer Gegend, ja. Kommt
ist eines der bekannteren Spargelanbaugebiete in
Deutschland. Und also da wächst der richtig gute Stoff. Und ja. Warum kriegen wir nicht mit, dass es nebenan frittiert wird? Naja, jedenfalls, also wissen wir jetzt, Spargelkrokett, Friedei. Eierball.
Ich würde jetzt eigentlich gerne mit dir auch noch über so Sachen reden wie Nasi Goreng, Bibimbap, Biryani, Curry, Arroz a la Cubana, über ganz viele geile Sachen, wo Eier drin sind, draufliegen, wo sie mitgekocht werden, Senfeier, alles Mögliche. Müssen wir mal in der dritten Eierfolge dann machen.
Aber absolut, wir machen einfach nochmal.
Weil wir wollen jetzt, wir sind eh schon ein bisschen ausgeufert, wir wollen jetzt nicht noch mehr ausufern.
Nee, recht hast du. Gut, dass du einen da auch mal ein bisschen bremst, weil ich kann jetzt einfach noch, ich kann noch 2 Stunden über Eier
ja,
sprechen.
Ja, ich auch. Wir müssen kurz Ablage machen.
Oh ja.
Haben wir noch gar nicht gesagt. Wir sind ja hier kurz vorm Staffelfinale. Ne? Also das ist ja wirklich, wir packen in unseren Koffer und nehmen mit Mascarpone, Kaffee, Salz, Orange, Vanille, Mehl / Biskuit, Zucker, Kakao und das Ei. Was könnte das nur sein, was wir uns da genehmigen werden, so kurz vor Ostern, was wir an Ostern machen können. Wenn ihr eine Idee habt, mail@umamitown.de. Der Lostopf ist noch offen. Bis zum Staffel, also bis zur Auflösung, in der letzten Folge können wir es dann live auflösen.
Das wird das große Reveal.
Da wird ausgelost, was das Zeug hält. Und, oh Gott, Hausaufgabe.
Ja, wir haben noch eine Hausaufgabe.
Bevor wir sagen, was nächste Woche die Zutat ist, es gibt eine Hausaufgabe. Und zwar, wir haben ja jetzt viel mit der, in der Maillard-Redaktion waren wir. Jetzt wird noch mal ein bisschen gekocht. Wir bereiten uns geile koreanische Drug Eggs zu. Die Drug Eggs heißen, weil die angeblich so geil sind, dass die wie der Crack Pie von
Christina Tosi.
Ja. Weil die einfach so mega geil sind. Das sind im Prinzip auch so wachsweich gekochte Eier. Die werden eingelegt in eine Mischung aus Sojasauce, Zucker, Sesam kommt noch rein, Ingwer, Knoblauch. Also was kann man auch so ein bisschen wing, ein bisschen freestylen.
Ist auch wie immer, Nachtigall, ich höre dir Trapsen. Demnächst geht wieder diese Saison los, wo es um Rezepte geht. in manchen Familien steht ja in der Osterzeit gerne so ein Körbchen mit gekochten Eiern und irgendwann weiß man nicht mehr, wohin mit diesen Eiern. Und da kann man sehr gut auch
diese Drug Eggs mitmachen.
Und da kannst du wunderbar diese Drug Eggs mitmachen, was auch ein ganz hübscher Effekt ist, weil eigentlich werden diese Drug Eggs, diese marinierten Eier,
ja,
sagen wir mal marinierte Eier, die werden geschält. Es sind gekochte Eier, die geschält werden und werden in eine Marinade gelegt. Wenn man das optisch ein bisschen hübsch haben möchte, kann man auch die Schale dran lassen, die so ein bisschen ancracken. Also ich roll die dann so einmal, Hauptsache ich mache hier Bewegungen, die kein Mensch sieht. Ich roll die dann so einmal über die Arbeitsfläche, dass die überall so ein bisschen angedrückt sind. Und dann legst du die halt mit Schale in diesen Sud rein. Und dann nehmen die natürlich trotzdem die Marinade an, aber halt, dann sind die wirklich richtig marmoriert. Das sieht wirklich aus wie ein hübsches marmoriertes, also wie Marmor, wie ein marmoriertes Ei. Ja, von daher ist vielleicht auch ein Rezept, was man sich an den Kühlschrank pinnt für den Fall, dass demnächst die Osterzeit ist und man irgendwann denkt, boah, ich kann die Senfeier nicht mehr sehen. Ja, vielleicht einfach mal ein koreanisches mariniertes Ei machen.
Das Wachs, das Eiweiß wird dann, nein, das Eigelb, boah, jetzt mein Hirn schaltet sich langsam ab, das Eigelb, das wird dann auch Thema Osmose, das wird dann so richtig, das wird so fest, aber auch nicht fest, das hat fast so, das wird ein bisschen Jelly-artig fast schon.
Genau, es ist kein Wachs, obwohl es ist immer noch ein Wachs.
Es ist immer noch ein Wachs, aber ein festeres Wachs, ein schnittfestes Wachs. Es ist
ein bisschen abgekühltes Wachs.
Genau, ja. Und idealerweise macht man das über Nacht, weil je länger, desto geiler. Ja. Und das hält sich echt ein paar Tage im Kühlschrank und wird einfach, kannst du dir auch auf einen weißen Reis drauf tun.
Lecker.
Einfach ganz schnelles Ding.
Kannst du dir auch einfach auf ein Stück Brot, auf ein halbes Brötchen so draufdrücken, ja, mit der Gabel. Bisschen Kewpie noch drauf.
Das ist die Hausaufgabe. Und Leute, gibt uns gerne mal ein paar Chef-Love-Fälle rein.
Her damit.
Wenn irgendwas leer werden muss oder sowas. Ich habe ja gerade die Aktion Kühlschrank ausräumen am Laufen, beziehungsweise mal gucken, was da hinten so drin steht. Und da sind Brombeeren, selbstgesammelte Brombeeren, die sehr lange schon fermentiert sind drin. Und mein Plan ist jetzt, wenn die noch, ich werde es mal probieren, wenn die noch einigermaßen genießbar sind, dann werde ich einen doppelten Shelfcare-Fall daraus machen. Dann mache ich nämlich erstmal aus den Brombeeren fermentierte Chili-Soße und aus der Chili-Soße mache ich dann von einer der letzten Folgen die Buffalo-Nummer. Da mache ich dann einfach, damit das, ne?
Oh, that's exciting.
Da mache ich direkt mal. Das ist gerade mein aktueller Shelfcare-Fall.
Gefällt mir gut.
Und nächste Woche, es ist so auch ein bisschen die Staffel. In der nächsten Staffel, Leute, da gibt es wieder
Gemüse.
Mehr Gemüse.
Ganz, ja, aber Leute, wir sind im Winter. Ja, wir haben jetzt eine Folge quasi Dezember, Januar, Februar. Das ist ein
bisschen. Wir haben auch alle Bittersalate und Kohle und so. Können wir jetzt auch nicht jeden nächsten Winter gehen wir dann wieder mehr, ja, genau, in diese Richtung machen. Wir
nächsten Winter können wir auch nochmal über Blutorangen reden. Und dann, ganz ehrlich, ich hier Rosenkohl, Grünkohl, vielleicht ganz machen wir auch nochmal einen Kürbis. Ich habe
ganz viel Palmkohl bzw. Schwarzkohl diese Saison gegessen. Lecker.
Ich hab dieses Jahr, also diese Saison, sehr gut, sehr viel Rosenkohl für mich entdeckt, auch in verschiedenen Darstellungsformen.
Ja.
Hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Und ich hatte kürzlich mal wieder eine Schwarzwurzel in der Hand.
Hör
mal. Wie lecker ist das denn? Ich habe eine Schwarzwurzelsuppe gekocht. So, aber.
Und in der nächsten Staffel fest, auch, aber erstmal.
Genau, ihr stellt fest, das ist die Winterepisode. Wir wollten nicht schon wieder, weil wir das erst in der letzten Wintersaison gemacht haben, wir wollten nicht schon wieder über sämtliche Kohlsorten und rote Beete und Lauch und so sprechen. Also haben wir es dieses Mal ein bisschen anders gemacht.
Ein bisschen üppiger.
Ja, und auch so. Vielleicht mal so ein, manchmal so ein bisschen, also wir hatten jetzt wirklich so grundlegende Dinge wie so Salz und Zucker und Mehl und das sind ja wirklich so grundlegende Sachen. Ja. Ist doch auch mal wichtig.
Ja, deswegen in der nächsten Folge
gibt es wieder frisches Gemüse.
Nee, ich wollte gerade schon einen nach vorne springen, stimmt aber gar nicht. In der nächsten Folge schütten wir uns einen rein.
Und oh, stimmt.
In der nächsten Folge.
Ja, herzlich willkommen in der Fastenzeit. Wir schütten uns erstmal einen rein.
Ja. Es gibt Likör, Freunde. Was sollen wir euch sagen? Wir trinken so mit so zwei Finger fassen das Glas an. Der kleine Finger steht ganz weit weg.
Ganz weit. Er hat fast eine Zerrung.
Ganz
so weit steht
fein. Er. Ganz altes Kristall.
Ja, so kleine. Die kleinen aber.
Altes Kristall. Das kommt in der nächsten Folge bestimmt zum Einsatz. Das wird leider süß.
Ja, wird klebrig.
Das wird fruchtig auf jeden Fall.
Ja, zeitweise.
Und das wird hoffentlich nicht so alt, wie wir und ihr das jetzt vielleicht denken. Und das wird auf jeden Fall auch wieder lecker. Darauf freue ich mich. Tschüss, Jule.
Tschüss, Anke.